Ja, Lapa, geliebte Brüder und Schwestern im Geiste, geschätzte Freunde, schön, dass wir uns heute zu einer weiteren Sitzung zur Vertiefung des Kitabach das zusammenfinden. Letztes Mal hatten wir den Absatz 165 gehört und einige nur grundlegende Gedanken geteilt. Und es hatte sich irgendwie ergeben, dass wir vielleicht noch etwas länger darüber vertiefen, ehe wir dann weitermachen mit Absatz 166. Wir haben letztes Mal gehört, dass seine Heiligkeit Baha'u'llah an einer Stelle festhält, dass in den früheren heiligen Büchern kein Vers zu finden ist, der nicht den Ruhm seines Namens bekundet und im Grunde überall, wo in den heiligen Schriften der Vergangenheit göttlichen Eigenschaften gepriesen werden, der Name Gottes selbst gepriesen wird, im Endeffekt nichts anderes gemeint ist als eben die Manifestation Baha'u'llahs. Und in dem Zusammenhang ist höchst bedeutungsträchtig, dass seine Heiligkeit Baha'u'llah in diesem Absatz hier, den wir in 165 gelesen haben, explizit auf sich als die Erscheinung des Allbarmherzigen verweist. Und zumal jener Name, der Allbarmherzige, im Grunde im Koran die wohl am häufigsten genannte Betitelung für Gott ist, also als unter dem Titel von Rahman. Rahim eigentlich auch ein Synonym dazu, ja. Und dadurch würde Baha'u'llah andeuten, dass die im Koran als Gott bezeichnete und verherrlichte Stufe keine andere ist als die, die ihm zukommt als Manifestation an diesem Tag, als der Verheißene aller Zeitalter. Und dass er in diesem Zusammenhang als die Erscheinung Gottes unter dem größten Namen erschienen ist. Der größte Name, das ist uns ja bewusst, wir haben es schon öfters gesagt, im Endeffekt erklärt uns, dass im Endeffekt alle Namen, die wir im Grunde Gott zuschreiben, im Endeffekt sowieso nicht dem Wesen Gottes entsprechen können. Gottes Wesen selbst ist höher als alles, was wir durch Prädikate und Eigenschaften und Namen, die wir im Endeffekt geschuldet unserer menschlichen Sprache irgendwie als Bekenntnis ausdrücken können, dass die alle eh nicht Gott gerecht werden können, denn er ist der Schöpfer der Bedingungen, unter denen so etwas wie Syntax, Grammatik, Sprache und all das überhaupt entstanden ist. Das heißt, im Endeffekt ist sowieso kein Begriff entsprechend der Wesenheit Gottes groß genug, um ihm eben Genüge zu tun. Und das dürfen wir nicht vernachlässigen, gedanklich. Das müssen wir verstehen, das müssen wir verinnerlichen, dass im Endeffekt alle Begriffe nur Substitute sind. Arbitrary Signs sind, die sozusagen für etwas stehen sollen, was wir eh nicht begreifen können und nur daher für uns als eine Art Leitgedanke nur herhalten können. Ja, im Endeffekt ist Gott viel größer, also die Wesenheit Gottes größer als der Begriff Gott, größer als alle Eigenschaften. Und unter diesen allen Eigenschaften, die nur als Referenzen für das Göttliche herhalten, sagt Baha'u'llah, ist der Name Baha der größte Name. Also er selbst sagt unter allen Namen, die man Gott zuschreiben kann, und der Begriff Gott selbst ist einer seiner Namen, erschaffen durch menschliche Sprache. Unter allen Bezeichnungen, die wir Gott zusprechen können, ist Baha die größte und personifizierteste Bezeichnung, die der Urwille für sich wählt. Deswegen, wenn wir das nachvollziehen, dann relativiert sich das auch, dass wir so in geistige Schockstarre geraten, wenn wir hören, dass Baha'u'llah oder die Manifestation als Prinzip für sich be beansprucht, Gott zu sein. Weil der Name Baha nach dieser Logik sogar größer ist als der Begriff Gott selbst, der in jeder Sprache in einer anderen Fassung existiert und im Endeffekt ein Produkt menschlicher ja, Versprachlichung ist. Und jetzt aber zurück wieder zu einem Absatz zu kommen. In dieser Passage des Heiligsten Buches klagt Baha'u'llah dann eben die Geistlichkeit, wie so häufig in seinen Schriften an, die Menschen absichtlich zum Aberglauben erzogen zu haben und um ihre eigene Macht zu stärken. Also es geht ja auch nicht nur darum, dass immer ein vernichtendes Urteil in den Schriften über die Geistlichkeit gesprochen wird, weil sie einfach sozusagen die Wahrheit nicht erkannt hat und sich von der Wahrheit abwandte, sondern im Endeffekt geht es eigentlich darum, dass dass Baha'u'llah anklagt, dass die Geistlichkeit das absichtlich gemacht hat. Eine Sekunde, ich muss kurz, bei uns ist einfach der Fernseher angegangen. Eine Sekunde.
So weltlich, ne? Auf einmal.
Was sagt er, der ist aus Versehen angegangen, der
Ja, von
Fernseher?
selbst, tatsächlich. Ich weiß gar nicht wieso. Ich weiß nicht, ob man es
Die
gehört hat. Aber
KI.
ich dachte, für die Aufnahme mache ich lieber aus. Ja. Sorry. Also ist auch so sonst noch nie passiert. Aber auf jeden Fall, im Endeffekt klagt Baha'u'llah die Geistlichkeit an, dass sie das sozusagen wieder besseren Wissens macht, um ihre Autorität und ihre institutionelle Macht über die einfachen Menschen sozusagen dementsprechend zu stärken, dass sie eben die Gläubigen, die Follower der jeweiligen religiösen Tradition eben zum Aberglauben erziehen. Und an anderer Stelle verurteilt Baha'u'llah die Geistlichen so auch also Verkörperungen von Aberglauben und eitlem Wahn zu sein.
Und wenn wir das häufig in den Schriften hören, mit dem eitlen Wahn oder dem leeren Trug und dem eitlen Wahn, dann ist es natürlich das ist ja eine Art Mahnung an alle Menschen, sich eben dementsprechend von dem Maßstab der Wahrheit nicht abzukehren, die Wahrheit an der Wahrheit zu messen, nicht die falschen Standarte für sich zu wählen, um irgendwie Wahrheit hermeneutisch für sich greifbar machen zu wollen. Aber sehr häufig in den Schriften werden tatsächlich mit diesen Umschreibungen von Verkörperungen, eitlen Wahn zu leeren Trugs explizit die Geistlichen erwähnt, die sozusagen als Obrigkeit institutionelle Macht und Autorität über die Menschen innehaben. Und zum Beispiel gibt es so auch diese ganzen Anreden in den verborgenen Worten, wie zum Beispiel, o ihr Toren, die ihr für Weise geltet, oder o ihr scheinbar Untadeligen, doch innerlich Verderbten, o Sklaven dieser Welt, oder wenn es heißt, o Brüder auf dem Pfade, warum vernachlässigt ihr des geliebten Gedenken, dann sind damit immer die in erster Linie, also im historischen Kontext, die Geistlichen gemeint. Im Brief an den Sohn des Wolfes wirft Bahá'u'lláh den Geistlichen auch kategorisch vor, da geht Bahá'u'lláh sehr streng ins Gericht mit der Geistlichkeit. Man muss dazu sagen, der Brief an den Sohn des Wolfes ist ja einer der letzten Werke, die Bahá'u'lláh je offenbaren sollte, das letzte große Werk seiner Sendung. Und da fasst er ja im Endeffekt seinen Plan für die Menschheit zusammen, die Historizität und die Biografie der Bahá'í-Geschichte, der Emergenz der Bahá'í-Geschichte und im Endeffekt, wie das Prinzip von Licht und Dunkel, Krisen und Sieg oder dergleichen sich dann in der Dialektik seiner Sendung dann zum Ausdruck gebracht haben und ja, nennt Beweise seiner Sendung, die Absicht seiner Sendung und dergleichen und er nennt auch die Quellen und die Ursachen dafür, dass eben seine Sache bekämpft wurde oder dass die Menschen generell sich von der Wahrheit abgewandt haben und er nennt da einige Punkte und in allererster Linie die Geistlichen als Institution per se und ihnen wirft er vor, aus Eigennutz Verleumdungen zu verbreiten und die Menschen für ihre Zwecke eben zu manipulieren und zu instrumentalisieren, anstatt ihnen eben dementsprechend, wie es ihrer religiösen Pflicht innekommen würde, ihrer Verantwortung gemäß eben Kenntnisse zu vermitteln und ihnen eben Erleuchtung zu gewähren, sie näher zu Gott zu führen, näher zu dem Wohlgefallen Gottes zu führen. Und in diesem Absatz des Kitab das ist auch der Satz entscheidend, welcher besagt, wenn wir jetzt nochmal schauen, welcher besagt, sprengt die Ketten eitler Vorstellungen im Namen des Herrn aller Menschen. Ja? Sprengt die Ketten eitler Vorstellungen im Namen des Herrn aller Menschen. Zumal, das ist nämlich sehr interessant, ist dieser Satz eine direkte Ablehnung der philosophischen Basis des schiitischen Klerus, die sich aus dem Konzept der Zen legitimiert und zugleich eine Bestätigung von Bahá'u'lláhs eigener göttlicher Autorität. Was damit gemeint ist, müssen wir vielleicht in diesem Zusammenhang ausführen. Weil mit dem Zen meinten da tatsächlich die schiitischen Geistlichen, das ist eine Schule der Geistlichkeit im Iran, die damals gestaffelt war in die Rechtsschule der Achbari und die anderen sind die Usuli. Das sind ein paar Details, müssen Sie sich jetzt nicht alle merken, aber nur, dass wir es im Endeffekt einordnen können, weil es auch viele Zitate von Bab gibt aus seinen frühen Schriften, die das irgendwie aufgreifen, dieses Konzept. Weil während die Achbari rein traditionell waren, war bei den, die sind ja alle traditionell, die Schiiten und so, und waren fundamentalistisch und verhaftet an veralteten Vorstellungen oder dergleichen, aber unter denen nochmal gestaffelt war das bei den Usuli so, die davon ausgingen, dass die Geistlichen die Macht innehaben, Dinge aus den Hadithen oder aus dem Lehrsatz des schiitischen Islams irgendwie entsprechend ihrer eigenen Auffassungsgabe irgendwie deuten zu können, dass die irgendwie eine Autorität innehaben, solange der zwölfte Imam nicht da ist, irgendwie religiöse Angelegenheiten bindend zu erklären. Daraus ergab sich auch diese ganze Struktur, dass eben man bestimmte Geistliche für sich als Vorbild nehmen musste, den man nachahmen musste. Ein normaler Schiite konnte das also nicht deuten. Er braucht also sozusagen eine Marjai Taqlid, einen Posten der Nachahmung, den er nacheifert, an den er sich bindend bei seiner religiösen Auslebung dann orientiert. Und so erweiterte sich natürlich das Spektrum von der Macht der schiitischen Geistlichen, speziell eben von dieser Majorität im Iran, die der Usuli-Rechtsschule anhingen. Die waren auch verfeindet mit den Achbaris, sehr, sehr streng und sehr stark. Und das festigte tatsächlich die Autorität eines solchen Rechtsgelehrten, eines Geistlichen, der sozusagen dann in die minutiösesten Dinge im Leben eines normalen Schiiten eingreifen konnte, durch die Autorität, dass er eben in der Lage ist, durch seine Vernunft und seine Auffassungsgabe Religiosität bindend zu deuten, ja. Wenn hier also Bahá'u'lláh von den eitlen Vorstellungen spricht, die im Namen des Herrn aller Menschen zu sprengen sind, dann meint er eben tatsächlich die Bindung an einer Autorität, das sind dann sozusagen die Ketten eitler Vorstellungen, die Vorstellungen, Zen ist Vorstellung, ja, die Vorstellungen der einzelnen Geistlichen, die eben nach ihrem Gutdünken Religiosität erklärt haben und Baha'u'llah erklärt, der Herr aller Menschen ist nun erschienen, ihr hattet eure Autorität, die sowieso falsch war, davon abhängig gemacht, ich bin nun erschienen und nur meine Deutung. Und dann an anderer Stelle haben wir gehört, die Deutung derer, die er dazu ermächtigt, Abdul Baha Shuhri Effendi. Also nur seine Deutung ist eben bindend für die Menschheit und ein Gewehr für Wahrheit und alles andere ist eben erfunden aus dem mangelnden Verständnis von einzelnen Geistlichen dann eben dementsprechend entsprungen. Im Schlussteil dieses gesegneten Absatzes, da mahnt Baha'u'llah dann die Geistlichen davor, bei ihrem Eintritt in den Glauben nicht zur Ursache für Dissens und Unordnung zu werden, indem sie das Buch Gottes entsprechend wieder ihre eigenen Neigungen messen. Das haben die also diese schiitischen Geistlichen ja dann sowieso ohnehin gemacht, deren Autorität jetzt nur an dieser Stelle dann völlig für abrogiert erklärt wird. Und Baha'u'llah sagt, dass die Geistlichen, also jene, die dann für sich anmaßen, aber man muss an dieser Stelle sagen, es geht ja tatsächlich nicht per se nur um einen schiitischen Geistlichen, der eines Tages Baha'i wird, sondern ich sehe das tatsächlich als eine universale Mahnung von Baha'u'llah, dass er meint, weil Geistlichkeit, muss man dazu an dieser Stelle sagen, das ist schon ein Begriff natürlich, den wir so vor allem in der schiitischen Historizität ganz klar dieser institutionalisierten Geistlichkeit und den Rechtsgelehrten des Islam zusprechen, ja, und deren Macht hat Baha'u'llah völlig genommen und dergleichen. Aber das, was damit einhergeht, nämlich Gelehrsamkeit, dass damit eine Art, wie sagt man, zumindest charismatische Autorität innerhalb des Rest der Gemeinde dann einhergeht und dergleichen. Davor mahnt Baha'u'llah nach wie vor. Also das ist ja nicht so, dass wir nur sagen, die Baha'i-Religion hat die Geistlichkeit verworfen und dann sind wir vor allen anderen Formen von Nachahmung gefeit. Davor warnt Baha'u'llah nach wie vor. Also das heißt, es kann nicht sein, dass wir sagen, ja, es gibt zwar keine schiitischen Rechtsgelehrten mehr und dergleichen, aber nun ist ein sehr vertiefter Baha'i für den Einzelnen jetzt, der vielleicht glaubt, dass er weniger vertieft ist, nun dementsprechend ein Substitut, ja, eine Art, einfach in einem anderen Rahmen. Jetzt nicht als schiitischer Geistlicher mit Bart und Turban und einer Kanzel, nun, in der Fassung von einem vielleicht charmanten, demütig erscheinenden Menschen oder dergleichen, der vielleicht ein bisschen mehr Wissen hat, kann der nicht einfach ein Substitut dafür sein? Und das ist das, was Baha'u'llah hier, wovor er warnt, wovor er mahnt, dass eben einzelne Autoritäten nicht eben zur Ursache für Dissens und Unordnung innerhalb der Gemeinde werden. Natürlich ist historisch in erster Linie die Geistlichkeit des schiitischen Islams gemeint, aber ich denke, dass wir den Kitab das so weitsichtig lesen müssen, dass wir daraus auch für uns persönlich selbst eine gewisse geistige Mahnung herausnehmen. Nicht nur aus diesem Absatz, aus allen anderen Absätzen genauso auch. Das Ziel der Baha'i-Offenbarung ist nämlich die Entfaltung der höchstmöglichen Ordnung. Hier sagt Baha'u'llah explizit, warnt vor Unordnung und Dissens, läuft also im Prinzip der Ordnung entgegen. Ordnung ist ein Kernziel des Baha'i-Glaubens. Wir haben schon mehrere Definitionen bemüht. Ich habe immer mal wieder gesagt, so kann man einen Definitionsansatz der Baha'i-Religion bemühen, so kann man einen Definitionsansatz bemühen, zum Beispiel, dass es darum ging, Beispiel, dass Baha'u'llah eigentlich erschienen ist, um das Prinzip der Gewalt aus der Welt zu tilgen, ja. Und dann hatten wir einmal gesagt, Baha'u'llah ist erschienen, um die ganze Schöpfung in einen Vergöttlichungsprozess zu unterziehen. Yet another definition, ein anderer Ansatz, der die Baha'i-Religion definieren würde, wäre eigentlich die Entfaltung von höchstmöglicher Ordnung in der Welt des Seins, weil Ordnung immer ein Ausdruck von Vollkommenheit und von Vollendung ist. Und übrigens, das Tablett an den Arzt hat auch sehr viel mit dem Thema zu tun. Ordnung und Baha'u'llah bezieht das auf den Körper des einzelnen Menschen, vergleicht allerdings die gesamte Gesellschaft dann mit einem menschlichen Körper und spricht davon, dass es eigentlich, dass das ganze Prinzip von Vollendung, von Vollkommenheit, Vortrefflichkeit, was er dann auch mit Gesundheit gleichsetzt, im Endeffekt von dem Prinzip der Ordnung abhängig ist, ja? Und im Endeffekt eben ist er der Weltarzt, der natürlich in diesem Tablett an den Arzt an eine einzelne Führung für wie sagt man, Führung für den Einzelnen dargelegt hat, um eben Krankheit zu vermeiden und gesund zu bleiben. Allerdings ist er auch als Arzt der Menschheit per se, der seine Finger an den Puls der Menschheit legt und eben dementsprechend verordnet, was der Menschheit zuträglich ist. Und das Ziel, um die Einheit aufrechtzuerhalten, um den Frieden zu gewährleisten, um ein Rahmenwerk zu geben, wodurch der Einzelne die beste Version seiner selbst werden kann, ist eben ein Prinzip, das auf einer Ordnung beruht, ja. Und Ordnung wiederum Das basiert ja auch nicht darauf, dass alle Bausteine gleich vertreten sind, sondern auf dem Prinzip von einer Verteilung von rechtem Maß. Und das beschreibt Baha'u'llah im Endeffekt, ultimately speaking, ist das seine Beschreibung auch von dem Thema Gerechtigkeit. Ergo, verstehen wir, warum Baha'u'llah an vielen Stellen sagt, dass von der Gerechtigkeit die Einheit abhängt und die Einheit eben auf einem Fundament von Ordnung basiert. Ja? Und dass diese Ordnung als Impuls für diese Ordnung in seiner Offenbarung in die Menschheit getragen worden ist. Und wiederum das Kind seiner Offenbarung eben der Bund ist und der Bund dafür Gewähr trägt, dass die Einheit gewährleistet sein kann. Aber wenn wir das alles dann irgendwie in eine Gleichung fassen wollen, dann ist auch die Gerechtigkeit sehr häufig bei Baha'u'llah als eine Säule der neuen Weltordnung, des Prinzipsordnungs, des Dachverbandes Neue Weltordnung immer genannt. Und das Prinzip der Gerechtigkeit ist nicht die Gleichmacherei, ist nicht die absolute Vereinheitlichung, sondern Einheit der Menschheit ist keine Vereinheitlichung, sondern ist ein Prinzip, wo nach dem rechten Maß verteilt wird, und das rechte Maß bedeutet unter anderem 80-20, 40-60, 51-49. Also es kommt auf die Umsetzung, auf die Anwendung und auf den Fall an. Und dafür trägt das universelle Haus der Gerechtigkeit mit dem Titel der Gerechtigkeit dann auch eben Vorsorge. Ja, also das Thema an sich ist sehr weit. Es müsste eine ganze Konferenz zu diesem Thema geben. Einheit, Ordnung, Tablett an den Arzt. Was hat das mit der Gesellschaft zu tun? Warum vergleicht Baha'u'llah ein Tablett an Queen Victoria die ganze Menschheit dann mit einem Körper und so weiter? Also im Endeffekt, und dann, wie hängt das mit der Gerechtigkeit zusammen? Wieso hat Baha'u'llah in seinen Schriften zwei Formen von Gerechtigkeit als Begrifflichkeit? Eine, die sich auf das individuelle Betragen des Einzelnen bezieht, als Ensauf, und einmal auf eine kollektive Gerechtigkeit, die als Edalat bezeichnet. All diese Themen sind natürlich, hängen miteinander zusammen, sind sehr, sehr interessant, reichen sehr, sehr tief in der Theologie Baha'u'llahs, aber im Endeffekt, das war jetzt nur so eine Art, wie sagt man, weiterführende Gedankenreise, um eben zurückzukommen, dann doch zu dem Absatz. Hier geht es also darum, dass Baha'u'llah davor warnt, dass einzelne Persönlichkeiten aufgrund von Autorität, die sich selbst zuschreiben, irgendwie zur Ursache für Unordnung in der Offenbarung werden. Warum? Ja, im Endeffekt, weil sie Autorität wollen, weil sie Macht wollen, weil sie Anerkennung wollen, weil das alles Dinge sind, die damit einhergehen, dass der Einzelne sich dann zu viel wichtiger nimmt als das Kollektiv Ganze. Davor warnt auch Baha'u'llah in seinem Testament, im Buch des Bundes, wo er davon spricht, dass man diese Kraft der Einheit nicht zur Uneinigkeit verkehren soll. Da kommen zwei Absätze vor, wo er davor mahnt, wo er sagt, dass es eine mächtige Kraft in der Schöpfung gibt und dass man sich dass man sich nicht an den Unterschieden festhalten soll, die an dieser mächtigen Kraft, an dieser mächtigen Sache erscheinen, sondern an dem, was uns eben einigt, vereint. Allerdings werden wir eines Tages über das Tablett des Bundes nochmal ausführlicher sprechen müssen. Aber solche und ähnliche Warnungen von Baha'u'llah gibt es in den Schriften, und die Autorität des Klerus ist als ein Faktor kenntlich zu machen, der in jeder Offenbarung die Ordnung des jeweiligen Glaubens beeinträchtigt hat. Und in diesem Sinne hat Baha'u'llah der Geistlichkeit auch die Macht entzogen, also die Autorität entzogen. An einem berühmten Geistlichen, den in den Schriften als Wolf betitelten, Sheikh Mohammed Bahrer, da hatte Baha'u'llah offenbart, in einem Tablett, das nochmal explizit an ihn offenbart worden war, vor dem Tablett, vor dem Brief an den Sohn des Wolfes, sogenannte Lohe Burhan, Tablett des Beweises, da heißt es: Weggenommen ist von dir und deinesgleichen aller Ruhm, und dies ist wahrlich, was von ihm, bei dem das Mutterbuch ist, verfügt wurde. Und er sagte dementsprechend, dass die Geistlichen, deren Autorität zu jener Zeit dem letzten Lichtstrahl gleicht auf einer Bergesspitze, und ehe dann eben jedwede Strahlkraft verschwunden sein wird. Und die Mahnung, nicht zur Ursache für Unordnung innerhalb der Sache Gottes zu werden, drückt Baha'u'llah, wie ich schon gesagt habe, im Tablett, im Buch des Bundes, in seinem Testament nochmal gewichtiger mit den Worten aus: Eine mächtige Kraft, eine vollendete Macht liegt in der Welt des Seins verborgen. Heftet euren Blick auf sie und auf ihre einigende Wirkung, nicht auf die Unterschiede, die an ihr erscheinen. Und diese mächtige und vollendete Kraft ist offensichtlich die Offenbarung Baha'u'llahs und speziell sein Bund, welcher als Dreh- und Angelpunkt der neuen Weltordnung betrachtet werden muss. Baha'u'llah selbst, das ist interessant, scheint an dieser Stelle seines Testaments damit zu sagen, dass an seiner gewaltigen Offenbarung Unterschiede erscheinen könnten, welche jedoch allein dem Blickwinkel des einzelnen Menschen unterliegen und hingegen nicht wirklich in der Sache Gottes existieren, die schließlich eigens offenbart wurde, um die Menschheit zu vereinen. Das heißt, weil wir einfach so unterschiedliche Kapazitäten haben und unterschiedlich vielleicht weit in unserem Verständnis sind, unterschiedlich vertieft, unterschiedliche Perspektiven und auch empirische Erkenntnisse und unterschiedliche biografische Erlebnisse hinter uns haben, die dieses Abenteuer unserer Lebensreise ausmachen, So mag es sein, dass der Einzelne vielleicht bestimmte Dinge in den Schriften mit einem anderen Blick gewichtet sieht, wahrnimmt, ihm ins Bewusstsein fällt als einem anderen. Und trotzdem müssen wir verstehen, dass diese Dinge alle nur dem Blickwinkel geschuldet sind und nicht selbst an der Sache, nicht selbst Teil der Sache Gottes sind. Und da gibt es dieses Beispiel auch im Tablett, in den sieben Tälern, Entschuldigung, im Tal der Einheit, wo Baha'u'llah davon spricht, von diesem Gleichnis, dass das Licht unter jeweiligen Kristallen, Juwelen mit einer anderen Farbe scheint. Ich sage jetzt vereinfacht und komprimiert. Also, dass es zum Beispiel unter einem grünen Kristall dann grün scheint, die Widerspiegelung des Lichtes, und dann sonst halt rot oder dergleichen. Aber dass, wenn man sozusagen eine Glocke drüber halten würde, dann wäre das verdeckt und das Licht selber hätte gar keine Farbe mehr. Das heißt, im Endeffekt ist das Licht selbst, hat eine Absicht, eine Funktionalität, eine Wesenheit, eine substanzielle Wirklichkeit, die je nach dem, wie es projiziert wird, eine andere Farbe und Gestalt annehmen kann. Und dass das für jene, die im Tal der Einheit sind, nicht mehr die Ursache für Dissens und Unterscheidung oder dergleichen ist, sondern dass man da imstande ist, eben holistisch die Wahrheit als solches zu erkennen. Und ja, das drückt sich dann auch in verschiedenen Ansätzen aus, wie Leute halt mit anderen Menschen umgehen, die andere Meinungen haben. Da erkennt man das ganz klar. Also dementsprechend ist es sehr praktisch, was Baha'u'llah dort beschreibt. Aber ich möchte an dieser Stelle noch einen anderen Punkt hinzufügen, auch wenn es ein bisschen über den Absatz hinausführt. Wenn Baha'u'llah von dieser mächtigen Kraft, einer vollendeten Macht in der Welt des Seins spricht, dann ist natürlich, das ist der Konsens, in allererster Linie sein Bund gemeint, seine Offenbarung und der Bund eben als ein Produkt der Offenbarung. Ich gehe aber allerdings noch einen Schritt hinaus und möchte sagen, Baha'u'llah meint damit nicht nur seine Offenbarung tatsächlich. Also warum? Weil sonst könnte Baha'u'llah ja ganz deutlich sagen, dass diese Offenbarung diese vollendete Macht ist, die halt eben zur Vereinigung der Menschheit gekommen ist. Wieso macht das Baha'u'llah so etwas abstrakter, indem er sagt, eine mächtige, eine vollendete Kraft liegt in der Welt des Seins verborgen und spezifiziert das nicht näher, wenn das tatsächlich nichts anderes als seine Offenbarung, seine Sendung ist? Da steckt etwas anderes dahinter, was in dieses Gewand der Worte gekleidet werden muss, weil es halt eben sonst vielleicht der Zeit sonst zu voraus gewesen wäre, wie Baha'u'llah es hätte anders nennen wollen. Und ich glaube, was Baha'u'llah hier damit beschreibt, ist eine Realität, der wir immer näher kommen, wenn wir unsere Augen abseits der materialisierten Soziologie bewegen sollten, abseits der materialisierten Philosophie, abseits der materialisierten Psychologie. Materialismus meine ich in diesem Zusammenhang als, dass wir eben versuchen, die Welt des Seins nur durch ihre Erscheinungsformen zu deuten und unseren Sinn davor verschließen, dass es Kräfte gibt, die auf uns wirken und die existieren und die nicht rein Materie sind. Ja, und was damit gemeint ist, ist das Prinzip des Bewusstseins. Das Bewusstsein ist diese mächtige, vollendete Macht in der Welt des Seins, an der Unterschiede erscheinen könnten, die nicht tatsächlich, aber wirklich da sind. Was meine ich damit? Es ist also nicht nur Baha'u'llahs Offenbarung. Ich glaube, dieser Teil von Baha'u'llahs Buch des Bundes meint seine Offenbarung ganz klar. Und außerdem hat er im Buch des Bundes das Wort Offenbarung schon benutzt. Er hat häufiger auf seine eigene Offenbarung direkt Bezug genommen. Es macht also auch nicht wirklich Sinn, dass das auf einmal die Offenbarung sein soll oder der Bund, der ja da genannt wird im Buch des Bundes, aber dann auf so eine abstrakte, umschriebene Art und Weise. Es scheint etwas anderes zu sein. Und zwar ist es seine Offenbarung, aber mit der mächtig vollendeten Kraft ist gemeint der Ansatz, durch den der Mensch überhaupt imstande ist, die Offenbarung wahrzunehmen. Und das ist das Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein ist in jedem von uns ein individuelles Bewusstsein, wie so verschiedene Wellen aus einem Meer. Aber das Meer selbst ist das Prinzip des kollektiven Bewusstseins. Und dieses kollektive Bewusstsein ist dieses geistige Membran, die allumfassende geistige Matrix, die die Welt umspannt. Und deswegen, interessanterweise Abdu'l-Bahá sagt, es ist möglich, dass Menschen zu verschiedenen Zeiten, an verschiedenen Orten auf die gleichen Erkenntnisse kommen, obwohl sie nie miteinander gesprochen haben und auch nicht dieselben Quellen konsultiert haben. Und er will uns damit schon nahelegen, dass es wirklich ein Wissenspool in der Welt des Seins gibt, was nicht in der Welt der Materie vorzufinden ist. Die materielle Welt, also Bibliotheken, Bücher, Abhandlungen, Abstracts, das sind alles Wege, um aus diesem universalen Wissenspool Sachen zu manifestieren. Aber es gibt einen direkten Zugang durch Inspiration, Meditation, Gebet, Träume, Erleuchtung, Muße, diese Dinge. Es gibt einen Zugang zu dieser Quelle des allen Wissens durch unser individuelles Bewusstsein, das Teil von diesem kollektiven Bewusstsein ist, was ich häufiger schon in unseren Vertiefungen als den Zeitgeist umschrieben hatte, der also ein Ausdruck ist von dem, wie der Urwille in der Welt des Seins wirkt Interessanterweise in den 7 Stufen des ontologischen Zykluses, den ich mal hier und da mal genannt hatte, ist die erste Stufe Urwille, dann kam in der islamischen Philosophie der Bab, hat das aufgegriffen. Scheich Ahmad Asai aufgegriffen. Baha'u'llah hat darüber gesprochen. Auch wenn dann halt als ein relatives Konzept. Aber die zweite Stufe ist dann Wille. Also Mashiat und dann Erode. Beide haben mehr oder weniger dieselbe Bedeutung. Es geht um Wille, Willensbekundung oder halt im Endeffekt Determination von etwas, also was man sich, also Entschlossenheit, etwas zu vollenden. Und die zweite Stufe soll die operative Wirkung Stufe sein, durch die der Urwille sich in der Welt des Seins ausdrückt. Also durch die der Zeitgeist in das Zeitgeschehen wirkt. Und in dieser Logik scheint also ein Membran an universalem Bewusstsein die materielle Welt zu umspannen. Und dieses universale Bewusstsein ist das, wodurch der Urwille uns Zugang gewährt zu der Erkenntnis seiner, zu der Erkenntnis von verschiedenen Dingen und, um es einfach zu sagen, zur Wahrheit. Dieses kollektive Bewusstsein scheint also das zu sein, was wir als Menschen seit jeher als die Wahrheit bezeichnen. Und die Wahrheit ist, nach der Definition Baha'u'llahs, die Summe von Wirklichkeit. Zu Wirklichkeit haben wir Zugang, zur Wahrheit nicht. Für uns ist die Wahrheit die Schlussfolgerung aus der Summe von Wirklichkeiten, an denen wir Anteil gewinnen. Und die Wirklichkeit drückt sich in der Welt des Seins aus. Und unser Verstand kann dazu einen Zugang haben, natürlich auch durch die Sinne begünstigt, so wie sich die Wirklichkeit in der Welt des Seins materiell oder auch immateriell in der Welt der Bedingungen ausdrückt. Das, was transzendent ist, was ich jetzt als Wahrheit beschreibe, dazu haben wir keinen Zugang, keinen direkten Zugang. Die Manifestation Gottes ist deswegen die Manifestation der Wahrheit in der Welt des Seins. Und sie drückt sich als Manifestation der Wahrheit aus in der Gestalt von Wirklichkeit. Hossein Ali Nuri ist die Wirklichkeitsfassung von Baha'u'llah, der die universale Wahrheit ist. Verstehen wir das oder das ist zu abstrakt? Mag abstrakt sein. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir hier und da vielleicht einige Eindrücke gewinnen von dem, was hinter diesem Satz steht, wenn Baha'u'llah sagt, eine mächtige, vollendete Kraft, Macht liegt in der Welt des Seins verborgen. Heftet euren Blick auf sie und auf ihre einigende Wirkung, nicht auf die Unterschiede, die an ihr erscheinen. Die Unterschiede erscheinen, können an ihr erscheinen, weil wir letzten Endes 8 Milliarden verschiedene Individuen sind und allein 10 Millionen Baha'i, die jeweils die Wahrheit vielleicht mit einer anderen, wie sagt man, Hermeneutik versuchen wahrzunehmen und zu erfassen. Das, was dahinter steckt, ist eine holistische, ganzheitliche Wahrheit. Und diese ganzheitliche Wahrheit in der nächsten Welt, gibt es ja sowieso keine Quantität und Zählbarkeit, macht auch aus uns allen de facto eine absolute Realität. Deswegen ist es im Endeffekt wirklich so, dass die Unterschiede nur an der Sache erscheinen, nicht wirklich der Sache teilhaftig sind. Und dementsprechend ist mit dieser mächtigen, vollendeten Macht, dass der Zugang zu dem kollektiven Bewusstsein gemeint. Und dieses ist der einzige Zugang zur Erkenntnis und der Wahrnehmung der Wahrheit Baha'u'llahs. Das schaffen wir also, indem wir einen Zugang zur Wahrheit haben, die ich hier als diese mächtige und vollendete Kraft beschreibe oder als kollektives Bewusstsein. Und eben nur aufgrund der Zuwendung zu diesem kollektiven Bewusstsein werden wir auch nur durch die Baha'i-Religion Einheit der Menschheit auf der Erde haben. Das ist also die soziale Implikation. Es wird nicht durch einen interreligiösen Dialog passieren, es wird nicht durch politische Entscheidungen passieren, weil dieses kollektive Bewusstsein, das ist, was alles umspannt, ist die einzige Aufgabe des Menschen und auch der Einzelnen, die schon davon Erkenntnis haben, andere individuelle Bewusstseinsebenen zur Zuwendung zum kollektiven Bewusstsein, also der Baha'i-Offenbarung, die ein Ausdruck dieses kollektiven Bewusstseins ist, oder ein Weg ist, um kollektives Bewusstsein zu schaffen, dahin zu lenken. Und das ist der einzige Weg für die Einheit der Menschheit. Alles andere ist ein temporärer Frieden, eine temporäre Annäherung an dem, wie die Menschheit miteinander zurechtkommen soll. Aber etablieren wird sich das nur durch kollektiv individuellen Zugang zum kollektiven Bewusstsein. Und dafür, und das, was ich jetzt erkläre, sagt Baha'u'llah in diesem einen Satz im Buch des Bundes, weil das Buch des Bundes im Endeffekt die Gewähr für Einheit der Menschheit ist als Konstitution, weil es der Dreh- und Angelpunkt der Einheit der Menschheit ist, weil Baha'u'llah damit seine Nachfolgerschaft geregelt hat und dementsprechend keinen Raum mehr bleibt für zu viel individuelle Bewusstsein. Verstehen wir? Also im Endeffekt ist das, also so schließt sich der Kreis. Thema mag ein bisschen abstrakt klingen, ist, finde ich, sehr lohnenswert, sich darüber nochmal Gedanken zu machen. Und dieser mächtige Vers im Buch des Bundes, der hier irgendwie nachhaltig im Kitab al-Aqdas bin Baha'u'llah auch warnt davor, dass einzelne Autoritäten nicht zu Unordnung oder Dissens innerhalb der Gemeinde werden sollen, dann hallt das natürlich als Echo in uns nach. und gibt uns nochmal zu denken, ja. Und im Endeffekt, mit dem letzten Satz dieses gesegneten Abschnitts, den erwähnen wir auch noch, bevor wir weitermachen, verdeutlicht Bahá'u'lláh, dass die Mahnung, wonach man nicht zur Ursache für Uneinigkeit innerhalb der Religion Gottes werden darf, sowie Wahrheit nicht nach den eigenen Erwartungen zu bewerten und an den persönlichen Neigungen zu messen sei, dass das immer schon Teil des göttlichen Gebotes gewesen ist, das seit jeher von jedem der Erwählten Gottes, den Propheten, Heiligen und Aposteln verkündet wurde. Das heißt, das ist nicht nur ein Merkmal der Bahá'í-Religion, auch wenn das jetzt einfach so noch viel stärker zum Ausdruck kommt und auch gemeindekulturell so auch trainiert wird, dass wir immer mehr versuchen, uns der Warnung bewusst zu sein, dass wir halt die Schrift nicht an eigenen Erwartungen und Neigungen messen sollen und dergleichen und eine reifere, schärfere Hermeneutik bemühen. Aber im Endeffekt ist das, was Bahá'u'lláh sagt, eigentlich schon immer Teil der Offenbarung Gottes gewesen, die religiöse Wahrheit nicht an eigenen Erwartungen und Neigungen und dergleichen zu messen. Und das ist eine Sache, an der wir immer noch als Menschen reifen müssen. Wir haben jetzt sehr viele Sitzungen gehabt, wo wir immer wieder erwähnt haben, wir leben leider in einer Zeit, in der unter anderem durch die großen Segnungen, die Social Media ermöglicht, auch der Fluch mit einhergeht, dass einzelne Leute einfach sich zur Stimme der Wahrheit und Autorität verklären und halt eben auch dementsprechend einfach Sachen sagen, die halt dann viele Leute wahrnehmen, hören oder dergleichen nicht hinterfragen und das dann halt eben so Teil des, ja, übernommenen Denkhabitus wird dann, ja. Und so viel also zu diesem Absatz. Ich finde, damit hat sich das dann tatsächlich vielleicht dann doch gelohnt, dass wir von der letzten Sitzung noch eine halbe jetzt mitgenommen haben, um darüber zu sprechen, ehe wir jetzt dann also zu Absatz 166 kommen würden.
Kannst du es nochmal erklären mit 165? Okay, ich lese jetzt 166.
Sehr gut.
Ruft euch den Scheich in Erinnerung, Muhammad Hassan, der zu den gelehrtesten Geistlichen seiner Zeit zählte. Als Gott der Wahrhafte, ich habe meine Brille nicht, der Wahrhafte sich offenbarte, da verwarf ihn dieser Scheich und andere seines Standes, indes ein Weizensieber ihn annahm und sich dem Herrn zuwandte. Tag und Nacht legte er dar, was er für die Gesetze und Gebote Gottes hielt. Doch als er, der Unbedingte, erschien, dann nutzte ihm kein Buchstabe davon, denn sonst hätte er sich nicht abgewandt von einem Antlitz, das den Gott nahen die Gesichter erleuchtet. Hättet ihr an Gott geglaubt, als er sich offenbarte, so hätten sich die Menschen nicht von ihm abgewandt, noch wäre uns widerfahren, was ihr heute schaut. Fürchtet Gott und gehört nicht zu den Achtlosen. Oha. Erläuterung: Ruft euch den Scheich in Erinnerung, Muhammad Hassan. Scheich Muhammad Hassan, ein führender Vertreter des schiitischen Islam, verwarf den Bab. Er war der Verfasser umfangreicher Werke über das schiitische Recht und soll um 1850 gestorben sein. Nabils Bericht schildert die Begegnung in Najaf zwischen Mullah Ali Bastami, einem der Buchstaben des Lebendigen, und Scheich Muhammad Hassan. Bei diesem Treffen verkündete Mullah Ali, dass der Bab sich offenbart hatte, und pries die Macht seiner Offenbarung. Auf Initiative des Scheichs wurde Mullah Ali sofort zum Ketzer erklärt und aus der Versammlung ausgestoßen. Er wurde vor Gericht gestellt, zur Zwangsarbeit verurteilt und nach Istanbul überstellt. Und ein Weizensieber? Dies ist ein Hinweis auf Mullah Mohammed Jafar Gandumpakun, der in Isfahan als erster den Glauben des Bab annahm. Er wird im persischen Bajan erwähnt und gepriesen als einer, der das Gewand der Jüngerschaft anlegte. Nabils Bericht schildert, wie der Weizensieber die Botschaft rückhaltlos annahm und voll Eifer für die neue Offenbarung eintrat. Er schloss sich den Verteidigern der Festung Sheikh Tabasi an und kam während der Belagerung ums Leben.
Ja, vielen Dank fürs Rezitieren. Also im Endeffekt verstehen wir zumindest als die Logik, wie dieser Absatz auf den vorangegangenen folgt, wo ja tatsächlich die Geistlichkeit ja per se als Prinzip ermahnt wurde. Hier wird dann noch einmal
ein personifiziertes Gesicht der Geistlichkeit genannt, in der Person von Sheikh Mohammed Hassan, der dann halt im Endeffekt als Beispiel herhält für eine gesamte Gruppierung damals im Iran, aber auch generell in der islamischen Welt. Und ebenso auch, wenn man so will, im übertragenen Sinne für alle anderen Autoritäten in den anderen Religionen, also genauso für alle Priester und Pfarrer und dergleichen, die es in der christlichen Gemeindeordnung gibt und so weiter. So, nachdem also etwa in der Mitte des heiligsten Buches, müssen wir nochmal festhalten, zum Rekapitulieren, die Könige und Herrscher adressiert wurden, so wie dann im vorherigen Abschnitt, wie ich eben schon gesagt habe, eben die Verstocktheit der Geistlichen allgemein, wird in diesem Absatz einer der berühmtesten Gelehrten jener Zeit als Beispiel für Stolz und Blindheit angeführt. Und dem wird dann später noch ein weiteres Beispiel folgen, nämlich Haji Karim Khan Kelmani, dem selbsternannten Führer der Sheikhi, von dem ich ja schon mal gesprochen hatte, ich glaube letzte Woche oder vor 2 Wochen. Und Misa Yahya als Repräsentant des Volkes des Bayan kommt auch noch vor. Also das sind alles Beispiele, die halt eben für als Warnung herhalten sollen, für Menschen, sich nicht eben aufgrund bestimmter schlechter Eigenschaften oder dergleichen von der Wahrheit eben selbst auszuschließen und dementsprechend sich selbst der ewigen Gnade zu berauben. An einer Stelle in seinen Schriften offenbart Baha'u'llah, dass er zwei Gruppen, das habe ich eben schon angedeutet, die als schier unantastbar galten, die Macht entzogen habe. Einmal einerseits den Geistlichen und die andere Gruppe, das sind die Herrscher, ja, der Welt. Individuelle Herrscher, also so Könige und dergleichen. Und er betont auch, dass er die Macht von den Geistlichen, und das ist ganz spannend, Elke, von den Geistlichen und den Regenten genommen hat und dass er die Macht in die Hände des Volkes gelegt hat. Also das heißt, er hat damit die einzelnen Menschen an der Graswurzel befähigt und bestärkt und die, die bisher als Autoritäten für absolute Macht galten, denen die Macht entzogen. Und es ist interessant, weil seitdem Baha'u'llah das offenbart hat, ist das auch immer mehr in die Realität getragen worden. Immer mehr individuelle Herrscher haben nach Baha'u'llah dann immer mehr erlebt, wie ihre Dynastien untergegangen sind oder mehr zu etwas Symbolischem umgeformt worden sind oder dergleichen. Und die ganze Idee von der Stärkung des Volkes durch Parlamentarismus und dergleichen hat sich ja dann immer mehr auch im Laufe des 20. Jahrhunderts dann etabliert und durchgesetzt. Und die Geistlichkeit, dass sie dann immer mehr sozusagen heute auch Vertrauen eingebüßt hat, erkennen wir mittlerweile in Europa und insbesondere in den deutschsprachigen Ländern, Österreich, Schweiz, Deutschland und so weiter, in dieser Art und Weise, dass halt eben die Kirche immer mehr Mitglieder verliert oder immer mehr Leute sich sozusagen auch insgesamt von der Kirche abwenden als Institution. Und genauso ist es ja jetzt auch mit dem Islam immer mehr halt gerät der Islam, wie wir ihn heute kennen, immer mehr in Verruf und dergleichen. Und dass die Geistlichkeit beispielsweise völlig bedeutungslos ist, völlig in Bedeutungslosigkeit verkommen ist, das zeigt ja die ganze Bewegung im Iran oder dergleichen, weil eigentlich Leute, also jemanden als Geistlichen zu bezeichnen, fast schon eine Beleidigung ist mittlerweile unter den einfachen Menschen, ja? Fast schon ein Schimpfwort oder dergleichen, ja. Also so wenig Bedeutung und Wert hat das noch. Und das setzt sich ja immer mehr durch. Also das wird ja immer mehr so dann auch sich etablieren. Erleben wir ja jetzt hautnah und auch zeitgemäß, dass dementsprechend auch die religiösen Autoritäten immer mehr Einfluss einbüßen müssen. Und im Kitab das werden eben nun diese beiden Gruppen zunächst jeweils allgemein, als dann aber mit spezifischen Adressaten angesprochen. Und das ist ganz wichtig. Also, dass sozusagen die beiden Gruppen ihre Macht verloren haben. Der Kitab das kommt zur Stärkung des Individuums, weil Kitab das, was macht es nochmal, Emma? Dürfen wir nicht vergessen. Ist eine Befähigung und ein Impuls für den Einzelnen zwischen konstruktiven und destruktiven Kräften im Leben zu unterscheiden. Also, es geht um die Ermächtigung des Einzelnen und durch viele Prinzipien, die Baha'u'llah darlegt, wie Beratung und dass du selber die Schriften lesen sollst und dergleichen, ist es sehr viel auch Ermächtigung des Kollektivs, ja, und dann wird ja die Grundlage für die geistigen Räte gelegt oder so weiter. Das geht also sehr viel in die Richtung, Ermächtigung des Einzelnen, des Volkes und die Machtübernahme vom Volk also aus den Händen von Geistlichen und Königen und dementsprechend werden dann auch nicht nur die Institutionen genannt, die für die Ermächtigung des Volkes stehen, also geistiger Rat und so weiter. Und auch andere Sachen, ja, die Familie, Hurra, das sind alles Sachen, die den Einzelnen, also die Zivilidentität des Einzelnen betreffen und den Einzelnen an der Graswurzel. Und die werden genannt und gleichzeitig werden auch einzelne Repräsentanten für die beiden Institutionen genannt, die nun an Macht beschnitten worden sind, ja, die Könige und eben die Geistlichen. Und zuvor haben wir also auch schon die Obrigkeit an Beispielen haben wir Beispiele über die, zu den, zur Obrigkeit gehört, mit Kaiser Franz Josef, Kaiser Wilhelm und so weiter. Also ich meine, Iran wird ja hier angesprochen und dergleichen, also kann man dann dementsprechend auch sagen, dass Nasreddin Shah irgendwie auch erwähnt ist und so weiter. Einige Beispiele haben wir gehört, die Präsidenten Amerikas. Und jetzt werden an dieser Stelle dann nochmal einige Adressaten aus der Geistlichkeit erwähnt. Und sie werden dementsprechend auch zur universalen zur Anerkennung dieser universalen Wahrheit geladen, durch die sowohl eben die äußerliche Ordnung der Welt, repräsentiert durch die Aufgabe und Verantwortung der Herrschenden, als auch der geistige Fortschritt der Menschheit, symbolisiert durch das Amt der Geistlichkeit, in aller Wirklichkeit gesichert werden. Ja, wo doch damals die Regenten und Geistlichen die Welt in politische Unordnung und geistige Blindheit gestürzt hatten. Das ist ja der Grund, was Baha'u'llah sie erwähnt. Also die Geistlichen haben die Pflicht eigentlich oder stehen symbolisch dafür, dass religiöser, geistiger Fortschritt gesichert wird. Die Herrschenden eigentlich dafür, dass die politischen Belange in Ordnung sind. Da beide Ämter missbraucht worden waren von ihren jeweiligen Vertretern, werden sie von Baha'u'llah dementsprechend dismissed, also dementsprechend abgesetzt, wenn man so will, also ihrer Macht beraubt. Und der Fortschritt der Welt, die äußere Ordnung der Welt und eben der geistige Fortschritt der Welt, die werden jetzt, unter anderem, wenn man so will, setzen wir erstmal am Berg Karmel an, die werden von dort ausgehend neu delegiert. Zum einen drückt sich ja die Vereinigung von diesen beiden Ebenen dahingehend aus, dass das geistige Zentrum des Glaubens auf dem Berg Karmel ist, genauso wie das, wenn man so will, administrative Zentrum des Bahá'í-Glaubens. Baha'u'lláh hebt also schon einmal diese Dichotomie auf zwischen den Regenten und den Geistlichen, die ja seit Jahrhunderten miteinander im Machtkampf waren. Also obwohl Herrscher immer irgendwie das Knie vor der Geistlichkeit beugen mussten, war es schon so, dass auch viele Geist, also in Europa, wie auch im Iran oder dergleichen, immer irgendwie die Autorität der Monarchie gegenüber den Geistlichen, die irgendwie schon fast willkürlich verfahren konnten, wie sie wollten, irgendwie versucht haben, auch ja, ein Gewicht entgegenzustellen, ja. Und dementsprechend dieser jahrhundertalte Struggle, der wird von Baha'u'llah aufgehoben, vereint in diesem Prinzip von, dass materieller und geistiger Wachstum miteinander einhergehen müssen. Und beide Dinge werden nun an das Volk per se delegiert. Das Volk, das nämlich das universale Haus der Gerechtigkeit, der letzten Endes durch die, wie sagt man, durch die Ämter, die dazwischen gewählt werden, ja eigentlich dann mitwählt. Und der geistige Fortschritt der Menschheit durch die universelle Zuwendung eben zur Reblä oder beziehungsweise dann zum Schrein des Bab, wenn man dann halt das als Zentrum im Berg Karmel nehmen will. Und wodurch eben die Ermächtigung des Einzelnen vermittelt wird, dass er sich eigenständig mit geistiger Wahrheit auseinandersetzen kann und für sich selbst auch zu einem selbstbestimmend sein geistiges Leben dann auch selbstbestimmend sein geistiges Leben gestalten kann. Und der in diesem Abschnitt genannt, ja.
Darf ich dazwischen?
Ja.
Allerdings auf der Ebene der Herrschenden erleben wir ja nur gerade so eine Rückwärtsrolle, nehme ich mal an, bei den ja, Herrschenden, die sich als willkürliche Tyrannen aufspielen. Das ist ja gerade eine Strömung in der ganzen Welt, dass immer mehr einzelne Herrscher auftreten, die eigentlich keine Legitimation vom Volk haben. Ich nehme an, dass das nur eine Rückwärtsrolle ist, bevor dann das sich durchsetzt, was Baha'u'llah ja ankündigt.
Ja, also das ist wichtig, dass du das hervorhebst. Zum einen müssen wir sagen, dass es, also unter der Hand wissen wir natürlich, dass es mit Sicherheit viele Regenten und Herrscher in bestimmten Teilen der Welt gibt, die nicht rechtmäßig natürlich an die Macht gekommen sind. Aber man muss dazu sagen, bevor wir jetzt weiter ins Thema reingehen, dass zunächst einmal, was die reine Formalität betrifft, wir kaum noch Länder haben tatsächlich in der Welt im Vergleich zu dem, als Baha'u'llah erschienen war. Nur um das einfach mal jetzt ganz nüchtern und unemotional zu bewerten. Im Vergleich zu dem, als Baha'u'llah erschienen war, handelt es sich jetzt schon tatsächlich um Länder, also größtenteils, sogar die halt vielleicht da dann doch ein bisschen das System vielleicht austricksen, aber handelt sich zunächst einmal der Formalität entsprechend um Leute, die versuchen, das nach außen hin mit Dokumenten und Verfassungen oder dergleichen zu legitimieren. Also sogar im Iran, wo wir wissen, dass natürlich nichts irgendwie passiert, ohne dass dieses Wächteramt und Khamenei irgendwie da doch Mitsprache haben, ist es trotzdem so, dass es nach außen hin ausschaut, als ob das irgendwie eine Wahl gegeben hätte oder dergleichen. Das heißt, also, was ich damit sagen will, bevor wir jetzt tiefer ins Thema reingehen, ist zumindest seit der Zeit Bahá'u'lláhs, wo Züge von Absolutismus noch viel gravierender und deutlicher in der Welt existiert hatten, ist das natürlich schon ein Trend, der deutlich nach hinten gegangen ist in der Zeitgeschichte. Darüber hinaus müssen wir natürlich festhalten, und das ist ja eigentlich das, was du sagen wolltest, glaube ich, natürlich müssen wir wahrnehmen, dass das, was Bahá'u'lláh sagt, ein Prozess ist. Offensichtlich, wenn er auch von einem Frieden gesprochen hat, der sich etabliert, da sehen wir in Teilen der Welt, dass eben Schritte unternommen worden waren, dass so etwas wie Krieg nie wieder möglich ist. Und die EU ist natürlich schon ein Riesenschritt dahin, dass Kriege, die damals im 19. Jahrhundert noch unter den größeren Staaten in Europa selbst stattgefunden hatten, jetzt zumindest durch die EU nie wieder stattfinden können. Also sowas wie Deutschland gegen Frankreich, was fast schon politisches Derby war damals im 18. und 19. Jahrhundert. Das ist ja zumindest eine Sache, der ist jetzt beigekommen. Nichtsdestotrotz sehen wir, dass es trotzdem Kriege in der Welt gibt, und das ist halt natürlich ein graduell sich entfaltender Prozess der Vision Bahá'u'lláhs entsprechend, der jetzt natürlich immer mehr sich etablieren wird. Aber wir wissen natürlich, die größere Wahrnehmung dessen, dass es notwendig ist, den Frieden aufrechtzuerhalten, wird ja passieren, wie Abdu'l-Bahá uns ja auch als eine Option zumindest warnt, indem viele Konflikte passieren werden, die uns dazu zwingen werden, Gabi, dass wir erkennen, dass nichts anderes als der Frieden eine Schlussfolgerung ist für unsere menschliche Bestimmung, ja. Er sagt ja, ob das ein konsultiver Willensakt ist oder durch viele Krisen und Kriege passiert, ist die Entscheidung, vor der die Menschheit gestellt ist. Und das sagt er im 20. Jahrhundert, also noch nicht so lange her. Darüber hinaus müssen wir natürlich uns vor Augen führen, dass auch diese ganze Herrscherethik sich ja sonst ja auch kollektiv in der Welt nur schrittweise etabliert hat. Also auch wenn Herrschende beispielsweise in den meisten Ländern auch durch eine Wahl an die Macht kommen oder dergleichen, ist es ja natürlich immer noch nicht so, dass diese Herrschenden der Ethik des Bahá'í-Glaubens entsprechend für eine neue Weltordnung wirken. Also auch da ist das natürlich eine Sache, die sich noch etablieren muss. Und nichtsdestotrotz muss man dennoch sagen, also so wie das Universalhaus der Gerechtigkeit ist im Jahrhundert des Lichts ja auch dann attestiert, die Schritte vom 1900 bis 2000 in die Richtung der Vision Bahá'u'lláhs sind größer als alle Schritte, die die Menschheit 6000 Jahre Geschichtsschreibung vorher jemals unternehmen konnte, um überhaupt dahin zu kommen. Also das heißt, diese eine Momentaufnahme, in der wir uns befinden, hat schon, seit Bahá'u'lláh das gesagt hat, sehr viel mehr bewirkt, als jemals vorher vorstellbar gewesen wäre für die Menschheit, um in Richtung eines Weltfriedens, um sich in die Richtung des Weltfriedens diesem Prinzip annähern zu können, ja? Und dennoch, du hast völlig recht, ist das eine Sache, die sich natürlich ergeben wird, die schrittweise etabliert werden wird. Und ja, also im Endeffekt, dass jetzt Macht auch immer mehr Willkür wird oder auch dementsprechend einzelne Menschen vielleicht zu viel Autorität innehaben, kommt ja auch nicht von irgendwo her. Also das sind ja Dinge, die haben ja schon mit Umständen in der Welt, in Weltgeschehnissen zu tun, oder aber auch, man darf das nicht unterschätzen. Es ist ja letzten Endes ja auch zu einem Teil natürlich von dem kollektiven Bewusstsein der einzelnen Menschen in den jeweiligen Staaten noch abhängig. Also zum Beispiel, wenn wir, ich weiß ja, also du hast ja mit Sicherheit spezifische Beispiele im Sinn gehabt, aber wenn wir jetzt unspezifiziert vielleicht mal sagen wollen würden, dass wenn jemand an die Macht kommt, der dann vielleicht auch ein bisschen, wie sagt man, als Herrschender seine Machtrolle auch missbraucht oder vielleicht nicht so also sagen wir polarisiert zumindest, dann ist das trotzdem vielleicht eine Gestalt, die jetzt zum Beispiel in der westlichen Welt jetzt sehr viel an Einfluss und Macht gewonnen hat, der letzten Endes durch einen demokratischen Weg von Menschen gewählt worden ist. Also im Endeffekt sind das trotzdem, also erinnert uns das ein bisschen an diese ganze Geschichte mit dem Führer in Deutschland oder so auch, wo natürlich das auch auf wie sagt man, unrechtmäßige Wege irgendwie dann in die Wege geleitet worden war, aber letzten Endes trotzdem in dem Rahmen von einer formellen Wahl oder dergleichen geschehen ist und einer Ernennung und verfassungsentsprechenden Prinzipien. Und wie das dann missbraucht worden war zu dem eigenen Zweck, das ist vor 80 Jahren, in 90 Jahren in Deutschland passiert. Und vielleicht sehen wir kleinere, muss man wirklich sagen, minutiösere Züge in anderen Ländern auch als das, was in Deutschland passiert ist. Und nichtsdestotrotz trägt die kollektive Mensch, also das kollektive Volk schon auch dazu bei. Also das ist die Ermächtigung der einzelnen Leute in der Bevölkerung, eine klare Vision von dem zu haben, wie der Kurs der Gesellschaft zu lenken sei. Das ist natürlich die Grundlage, auf dem jeder Rattenfänger, der später Politiker wird, ja auch irgendwie Nährboden findet. Ja, das heißt also, wenn die Vision der Menschen eine ganz klare ist und natürlich Uneinigkeit in der Gesellschaft herrscht, Fremdenfeindlichkeit wieder stärker wird, Vorurteile stark sind, jetzt spreche ich von Deutschland und von Amerika, dann sind das Dinge, die natürlich einen gewissen Ausgang von Wahlen schon bestimmen. Und das können wir halt natürlich nicht von der Hand weisen. Und dementsprechend ist das, was Bahá'u'lláh sagt, schon eine Norm und das ist eine Sache, die passiert durch den Zeitgeist. Aber wie und wann es sich umsetzt, hängt letzten Endes doch von den Entscheidungen der Geschöpfe ab, die letzten Endes mit einem freien Willen operieren. Also wenn wir eine Wahl treffen für einen politischen Vertreter, der einfach so eine Kerbe, also in diese Kerbe reinschlägt, die schon in der Gesellschaft ist, wo wir von Spaltung und Dichotomien und Sprechen und Vorurteile sehr viele größer werden, weil dafür Nährboden gegeben ist durch Ereignisse, die in der Gesellschaft halt auch geschehen oder so, dann steht es, steht das auch in der Verantwortung und in der Gewissenspflicht der einzelnen Menschen, wie sie ihre Wahl treffen und wie sie zur kollektiven Bewusstseinsschaffung beigetragen haben. Ja, und dementsprechend, also ist das, was Bahá'u'lláh sagt, immer normativ und deskriptiv wirkend. Und letzten Endes müssen wir wissen, in dieser Dialektik von dem, wie der Zeitgeist ist und das, was Bahá'u'lláh sagt, dahin, die antreibende Kraft ist letzten Endes der freie Wille des Menschen. Und in so gesehen, in dieser Trinität geschehen dann die Dinge dann halt eben, ja. Zeitgeist, Umstände und dann halt Einzelne und die kollektiven Einzelnen, ja. Aber trotzdem sehr, sehr wichtig, dass du das hervorgehoben hast. Nun also, um am Absatz zurückzukommen, es sei denn, Gabi, gibt es noch etwas hinzuzufügen sonst? Danke, dann. Ja, in diesem Abschnitt, der genannte Sheikh Muhammad Hassan al-Najafi, wir hatten in den Erläuterungen gehört, dass er ungefähr 1850 verstorben sein soll. Ungefähr 1880 ist er geboren, also 1887 wahrscheinlich, und entstammte seinem Haushalt entsprechend, der größtenteils aus religiösen Autoritäten und Gelehrten bestand, eben dann tatsächlich dann damals aus dem Iran und studierte dann in diesen berühmten Fakultäten, wo halt eben schiitische Theologen dann eigentlich ausgebildet werden. Und wie der Name sagt, auch Sheikh Mohammed Hassan al-Najafi, der war dann im Irak und war dann dort eben dann eine sehr berühmte religiöse Autorität. Dort ist er zum Mujtahid geworden, also zu einem Rechtsgelehrten. Und sein Theologieunterricht, so wird berichtet, soll derart eloquent gewesen sein, dass mehr als 400 Gelehrte beschlossen, auch unter ihm nochmal zu lernen. Das sagt man ihm nach. Also er ist bis heute auch also jetzt in den Nicht-Bahai-Quellen als Geistlicher sehr berühmt, unter den Schiiten sehr anerkannt. Im Alter von 25, also nicht, dass jetzt Elke denkt, das war irgend so ein random Geistlicher oder so, der hier erwähnt wird. Das war eine Autorität für sich, ja. Und im Alter von 25 Jahren begann er also auch an einer sechsbändigen Ausarbeitung diese zu schreiben und dann zu publizieren, bekannt als Jawahirul Kalam, also die Edelsteine der Worte, das sich extensiv mit islamischer Rechtsprechung befasst. Und das brachte ihm sehr große Berühmtheit ein in der schiitischen Welt. Und 30 Jahre lang soll er dann noch tatsächlich weiter an diesen sechs Bänden geschrieben haben, ehe sie, glaube ich, so 1840 oder 41 fertiggestellt sein sollten. Und die Veröffentlichung dieser Werke sollte ihm den Titel Sheikh al-Fuqaha einbringen, also den Meister der Rechtsgelehrten, also den Scheich aller Rechtsgelehrten und die Ehrung der Besitzer der Edelsteine zu sein, Edelsteine des Wissens. Ja, im Spätsommer des Jahres 1844, wie wir schon gehört haben, und das ist jetzt relevanter natürlich für uns, erreichte Molla Ali Bastami, das war der zweite Buchstabe des Lebendigen, ich sage nochmal in Klammern, letzte Woche habe ich es gesagt, sag's nochmal, wir wissen gar nicht, wer ist der wievielte Buchstabe des Lebendigen, außer bei Molla Hussein, dass er der erste ist, weil er als solcher genannt wird im Kitab-e-Bayan. Rodus ist offensichtlich der letzte. Und sonst sind die Buchstaben des Lebendigen, außer Molla Ali Bastami, der nachweislich der zweite ist und als solcher auch vom Bab genannt wird, sind alle anderen einfach Buchstaben des Lebendigen, ja? Da gibt es einen dritten, vierten, fünften bis zum letzten offensichtlich. Aber die werden nicht spezifisch nach Namen eingeteilt. Das macht Nabil dann selber, indem, das habe ich schon gesagt, er hat einfach eine Liste von allen Buchstaben des Lebendigen in Nabils Bericht genannt, also alle, die Buchstaben des Lebendigen waren. Aber Molla Ali Bastami ist explizit der Zweite und der ist eine sehr wichtige Persönlichkeit sogar gewesen für die frühe Babi-Geschichte und war auch ein herausragender Schüler von Seyyid Kasim. Die meisten waren ja alle eh überzeugt von Molla Hussein und meinten ja, wenn Molla Hussein gesagt hätte, er sei der Verheißene, hätten ihn an ihn geglaubt. Viele andere haben gesagt, wenn es Molla Hussein nicht gesagt hätte, aber Molla Ali Bastami, dann hätten auch Molla Ali Bastami geglaubt. Also da war auch eine sehr, sehr, sehr herausragende Gestalt, ja. Und was auch so viele Schüler dann mit ihm dann gekommen sind in den Iran, als ja dann Mollah Hussein und sein Neffe und sein Bruder ja auch schon dort waren auf der Reise. Und ihr kennt ja die Geschichte, Mollah Ali Bastami trifft ja dann Mollah Hussein, will wissen, was passiert hier. Du hast irgendwas gefunden, aber du sagst es uns nicht oder dergleichen. Mollah Hussein meinte, er darf nichts darüber sagen. Und kennt die Geschichte, ja. Ja, und Mollah Ali Bastami, dass überhaupt so viele Leute ihm auch gefolgt sind, auch das, und die dann auch so buchstabenslebendig wurden, es waren also 12 sind dann zusammen auf diese Reise gegangen, den Bab dann nach Mollah Hussein zu finden. Das sprach ja auch natürlich für seinen Einfluss und das Vertrauen, das die anderen Schüler in ihn hatten. Und ja, er wurde im Auftrag vom Bab, die wisst ja, die Buchstaben des Lebendigen, nach dieser Abschieds-Chutba vom Bab, also der Abschiedsrede von ihm, der Ansprache wurden sie ja in verschiedene Teile geschickt, um eben zu verkünden, dass das Tor zur Wahrheit erschienen ist. Ich sage das extra so, weil man damals noch nicht sagen durfte, dass Sayyid Ali Muhammad der Bab ist. Also die Identität des Bab blieb weiterhin verborgen, aber dass der Bab erschienen ist, das sollten sie lehren, ja. Und da wurden die verschiedenen Buchstaben der Benning ausgesandt. Diese zusammen mit dem Bab bilden die erste Einheit, das erste Wahed. Und die gesamte Einheit der Menschheit geht irgendwann darauf zurück, dass aus Molla Hossein und also aus Bab und Molla Hossein alle anderen Buchstaben des Lebendigen dann sich geformt haben und diese gemeinsam, diese 19 Personen, die für als Zahlenwert für Einheit stehen, aus denen heraus und aus deren Bemühungen die Saat für die Neugeburt eines neuen Bewusstseins gelegt wurde in die Welt. Und das verbreitet sich dann eines Tages dann so weit, wird sich dann auch weiterhin verbreiten eines Tages, bis dann halt eben die ganze Welt diese Neugeburt erfahren hat. Und deswegen die Einheit der Menschheit, das absolute Konzept der Einheit geht dann eben zurück auf diese allererste Einheit. Wobei die 18 Buchstaben des Lebendigen und der Bab nicht nur ein Sinnbild dafür sind, für die Einheit in der Wahrheit, die eines Tages passieren wird. Nein, die 18 Buchstaben und der Bab bilden das Sinnbild der Einheit und bezeugen damit die Einheit Gottes, die sich offenbaren wird. Und die Einheit Gottes ist eben nichts anderes als die Manifestation Baha'u'llahs. Also dementsprechend ist der Bab mit allen Buchstaben des Lebendigen Wegebner für das Kommen Baha'u'llahs, ja. Und Molla Ali Bastami war also der Zweite unter diesen und hat einen herausragenden Rang und er wurde vom Bab ausgesandt, explizit in die schiitische Welt, in den Irak. Alle anderen wurden ja im Iran ausgesandt. Tahereh war gar nicht im Iran, sie war ja durch Briefkorrespondenz Buchstaben des Lebendigen geworden. Und alle anderen sonst haben ihre Lehrreise oder ihre Lehrunternehmungen im Iran erstmal begonnen. Molla Husseins Lehrreise ist uns ja sehr ausführlich auch geschildert und wie und dergleichen. Und Molla Ali Bastami, er kam in den Irak und sollte in Najaf, das ist das Zentrum der schiitischen Theologie, dort sollte er verkünden, dass halt eben diese neue Wahrheit erschienen ist. Und er brachte unter anderem Sheikh Mohammed Hassan, dem führendsten Mujtahid seiner Zeit, die frohe Botschaft vom Kommen des Verheißenen. Dieser verleugnete dieses herrliche Geschenk schroff, verhängte die erste Fatwa in der Geschichte des Bahai-Glaubens gegen jenen Buchstaben des Lebendigen und wies dessen Verbannung als Najaf an, die schließlich zu seinem Tode führte und ihm zum ersten Märtyrer, merkt euch das, das habe ich alles gesagt, um das zu sagen, er ist der erste Märtyrer der Bahá'í-Geschichte. Und also Molla Ali Bastami, wenn du so willst, Elke, ja, kannst du dir irgendwo hinschreiben als einen Fakt aus der Bahá'í-Historie, er ist unter 30.000 Menschen, die für den Glauben gestorben sind bis zu Abdu'l-Bahás Amtszeit und unter allen Bahá'í, die bis heute noch Leid für sich auf sich nehmen dürfen für die Verherrlichung Bahá'u'lláhs, was einer großen Ehre gleichkommt. Unter all denen ist er der Erste, der mit dieser Krone größter Ehre betraut worden war von Gott in diesem Zeitalter. Also Molla Ali Bastami ist der erste Märtyrer dieser neuen Offenbarung, aber nur ganz kurz, vollständigkeitshalber für einen Emma, der wirklich ein Veteran der Bahá'í-Geschichte ist, um das nochmal richtig nochmal darzustellen, der Erste, der für den Glauben Leid auf sich genommen hat, hingegen, ist ja, wie wir wissen, ist nicht eine Person, mehrere Personen, ist Rhodus mit seinen zwei Begleitern damals oder seinen zwei Gefährten in Shiraz, sondern die ersten Menschen, die auf persischem Boden für den Glauben dann Leid auf sich genommen hatten und auf persischem Boden. Aber der erste Märtyrer der Bahá'í-Geschichte ist Molla Ali Bastami, der wahrscheinlich 1846 verstarb, als er als Zwangsarbeiter an die Docks von Istanbul verbannt worden war, ja? Ja, also man hat ihn dann erstmal unter Gefangenschaft gehalten und man weiß auch mittlerweile, welche Fatwa dieser Sheikh Mohammed Hassan dann erlassen hatte, also welche Punkte er anklagt und unter anderem, weil man ja nicht wusste, wer der Verfasser vom Raimul Asma ist, weil davon hatte Molla Ali Bastami einige Auszüge mit sich und einige Gebete hat er bei sich, die er dann als Beweis für die Sache des Babs vorgezeigt hatte. Und man nannte den Raimul Asma auch den Koran der Babi dann später. Und an der Fatwa war eben, dass der Autor dieser Worte, man wusste noch nicht, dass Sayyid Ali Muhammad aus Shiraz ist, dass er eben eine Stufe für sich beansprucht hatte, die eigentlich Muhammad innehatte und auch eine Stufe höher als die Imame des schiitischen Glaubens, weil die haben ja nichts offenbart. Offenbarung ist wirklich nur durch Gabriel Muhammad zuteil geworden. Alle anderen Sachen sind nicht auf der gleichen Stufe von Nuzul und Tanzil. Und das war ein Punkt. Und das andere ist, dass eben man auch eine Fatwa gegen das Buch erlassen hatte. Dass also das Buch selber zu vernichten sei, dass das Buch eben einen Anspruch habe, gleich dem Koran zu sein oder dergleichen und andere Dinge. Das heißt, warum das so spannend ist, warum habe ich das jetzt gesagt? Warum habe ich das jetzt nochmal ganz kurz erwähnt? Weil das soll nun mal spannend sein, mal als eine Information, die man sich irgendwo abspeichern kann für die Zukunft. Warum? Weil später haben Feinde des Glaubens und bis heute hier und da liest man das hier und da mal in so absurden, ja, Streitschriften gegen den Bahai-Glauben, heißt es, der Bab habe seinen Anspruch mehrfach geändert. Ja, habe opportun, je nachdem, wie er mehr Zulauf bekommen hat, immer mal wieder einen draufgelegt oder so. Ich hatte das in Tambach mal hier und da mal zwischen Tür und Angel auch mal erklärt bei der Vertiefung. Aber de facto, was jetzt ein apologetisches Argument ist, was wir uns wirklich auch dann merken dürfen, ist, die frühesten Gegner des Glaubens bereits haben in ihrer Fatwa den Bab angeklagt, eben, oder auch Mollah Ali Bastami als den Überbringer dieser Message, weil er es wagte, eine Message zu überbringen, von denen der Autor sagt, oder eigentlich so also beansprucht in seiner Schrift, dass er eigentlich an einer neuen, dass er aus der gleichen Quelle wie der Koran Offenbarung einen Anteil hat und eine neue Offenbarung für die Menschheit bringt. Das heißt, der Anspruch des Bab muss also schon mindestens am beginning seiner Dispensation klar gewesen sein für die Geistlichen, die ihn aufgrund dessen ja überhaupt in diesen ersten Fatwas in Anklage gestellt haben. Das heißt also, es war offensichtlich für jene, die mit der Sprache des Bab vertraut waren, dass er von Anfang an ganz klar beansprucht hat, eine neue Manifestation zu sein. Und davor trügte auch der Titel Bab nicht. Der sagt, ich bin nur ein Tor und ließ es ein bisschen, ja, der Interpretation der Menschen, wie sie das verstehen, wie er das ba der Bab ist. Ist er das Tor zum Verheißenen? Ist er so wie Sheikh Ahmed und Seyyid Qasim, so eine Art Reformer? Wer ist es? Aber es war ganz klar für die, die eingeweiht waren in das, was der Bab tatsächlich sagt in seinen Schriften, dass er eigentlich wirklich den Anspruch hatte, eine neue Manifestation zu sein. Und deswegen habe ich diese Fatwa von Sheikh Mohammed Hassan kurz in diesem Rahmen genannt, nur um sich das mal zu merken. Ich hoffe, es war jetzt keine unnötige Information für euch, sondern trotzdem vielleicht spannend. Aber nun, zurück zur Geschichte zu kommen. Die erste Fatwa wurde dann eben gegen Mollah Ali Bastami ausgesprochen, der dann halt eben zum Märtyrer wurde in Istanbul, 2 Jahre nachdem er eben sich aufgemacht hatte, um die Botschaft in die Hochburg der schiitischen Welt zu tragen. Im Jahre 1850 verstarb Sheikh Mohammed Hassan, ohne letztlich die Botschaft Gottes angenommen zu haben, sodass er trotz seines großen Wissens, was er anscheinend hatte, mit leeren Händen aus der Welt schied, denn Tag und Nacht legte er dar, was er für die Gesetze und Gebote Gottes hielt. Doch als er der Unbedingte erschien, da nutzte ihm kein Buchstaben davon, denn sonst hätte er sich nicht abgewandt vor einem Antlitz, das den Gottnahen die Gesichter erleuchtet. Der in diesem Abschnitt dann im Gegensatz zu Sheikh Mohammed Hassan genannte Weizensieber war der erste Gläubige des Bab in Esfahan, das ist sehr spannend. Da ist der Mollah Hossein hingegangen, der hatte den Auftrag bekommen gehabt, eben durch verschiedene Städte zu gehen, um den Glauben zu lehren. Die ganze Geschichte von Mollah Hossein lohnt sich auch einmal zum Gegenstand der Vertiefung zu machen. Auf jeden Fall kam er nach Esfahan und dort fand er zunächst einmal keinen fruchtbaren Boden. Da sind viele auch schiitische Autoritäten oder dergleichen. Später sind da einige Babi geworden, auch durch Mollah Husseins Einwirken. Aber zunächst einmal zeitigte das dort keinen großen nennenswerten Lehrerfolg, in dem Sinne von, dass nicht viele Babi geworden waren und eigentlich der erste und zunächst einmal der einzige, der dort Babi wurde, in jener Weizensieber war mit Namen Molla Mohammed Jafar Gandumpakun. Molla Mohammed Jafar war also ein ganz einfacher Mensch, der gar nicht belesen war, sozusagen, also so wie jetzt Sheikh Mohammed Hassan oder dergleichen, den der Bab allerdings für die Reinheit seines Herzens im persischen Bayan verewigt und als denjenigen preist, der das Gewand der Jüngerschaft anlegte, während alle Geistlichen in Irre gegangen sind und in Blindheit sich von der Wahrheit abkehrten. Der Bab sagt in seinen Schriften über ihn, das habe ich extra rausgesucht, das Zitat, da ist es im Lande Sa'd, also Esfahan, dem äußeren Anschein nach eine große Stadt, in deren Seminaren zahlreiche Menschen jeden Winkel füllen, die als Geistliche und Doktoren gelten, hüllte sich jedoch als für das innerste Wesen aller, die Zeit kam hervorzutreten, nur ein Weizensieber in das Kleid der Nachfolge. Dies ist das Geheimnis, über das die aus Mohammeds Stamm, auf ihnen sei der Friede Gottes, von dieser Offenbarung sagten, die Erniedrigten würden erhöht und die Erhöhten erniedrigt. Die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten werden die Ersten sein. Ja? Das heißt, der ehrenwerte Weizensieber wurde zu einem eifrigen Verkünder der Lehre des Bab, das haben wir in der Erläuterung hier gehört, schloss sich anschließend dann später den Verteidigern der Festung von Sheikh Tabarsi an und wurde dort bei der Belagerung sogar zu einem Märtyrer. Also man muss sich das vorstellen, ein einfacher Mensch, nicht viel religiöse Vorbildung gehabt, mit der Reinheit seines Herzens, das zählt dann für Bahá'u'lláh anscheinend viel mehr als alle anderen Accomplishments. Der hatte dann tatsächlich die Gnade inne gehabt, sogar am Ende sein Leben mit dem Märtyrertod zu krönen. Und dieses Privileg muss man sich ja überlegen, das ihm zuteil wird. Es gibt Leute wie Haji Kadim Honeck Kelman, über den werden wir noch sprechen. Der hatte das große Vorrecht, in den zwei wichtigsten Büchern von Baha'u'llah genannt zu werden, im Kitab Iran und im Kitab Ardas, und beides Mal als Negativbeispiel verewigt zu werden, ja. Und dieser Weizensieber, der wurde im Kitabe Ardas und im Kitabe Bayan genannt als ein ewiges Beispiel für Herzensreinheit. Ist unfassbar. Ja. Zur ewigen Ehre gereicht ihm also dieser gottgefälligen Seele, dass er eben neben seiner Erwähnung im Bayan, im Mutterbuch der Sendung des Bab, also auch von Baha'u'llah in seinem Mutterbuch gewürdigt wird für alle Zeit, wodurch sein Andenken über Jahrtausende bestehen wird. So belohnt Gott die im Herzen reinen. Unfassbar, oder? Dieser Absatz im Kitabe, das muss man sich vorstellen, der bleibt ja für immer und ewig. Ja? Und Kitabe, das wird ja auch existieren, wenn auch die nächste Manifestation kommt. Und es wird immer Teil von diesem Kanon, an diesem Vermächtnis bleiben, dass es diesen Weizensieber gab, der eben so herzensrein war, um die Sache anzuerkennen. Ja? Und dieser im Absatz. Kitabe, das verdeutlicht dieser Absatz ganz klar, dass nicht Gelehrsamkeit und Wissen zur Gottgefälligkeit und Nähe Gottes und seines Wohlgefallens führen, sondern vielmehr Ergebenheit und Hingabe des Herzens, ja? Geduld in Leid und eben die Dankbarkeit gegenüber Gott. Nicht der Grad des Buchstabenwissens vergeistigt den Menschen, sondern allein die Dienstbarkeit gegenüber der Manifestation Gottes. Und dafür liegt dieser Absatz ja Zeugnis habe. Und dieser Absatz spricht Bände, Freunde, Bände. Sheikh Mohammed Hassan war vor allen Leuten anerkannt als eine Koryphäe von Religiosität und Theologie und alles. Und brachte ihm alles nichts. Wird ja als Negativbeispiel genannt. Und ein Mann, der nicht so, also gar nicht so gebildet er war, wird als positives Beispiel für Ergebenheit, Hingabe, Seelenadel hervorgehoben. Der letzte Satz dieses gesegneten Abschnittes macht die geistlichen Folgen schwer für die Abwendung der Menschen von der Wahrheit Gottes verantwortlich, einmal mehr wie im Absatz davor. Im Buch der Gewissheit bezeichnet Baha'u'llah die blinde Gefolgschaft der Menschen unter der Führung ihrer irrenden Geistlichen als Ursache für die Abweisung der Wahrheit und betont eben, dass die Menschen ihre Augen vor Gott verschlossen haben, weil sie an selbst erzeugte Wahngebilde glauben, die von unwissenden Geistlichen gelehrt wurden. Das heißt, die Geistlichen erschaffen irgendwelche Götzen. Das hat nichts mehr mit Gott zu tun. Die Geistlichen erschaffen Götzen und erwarten von den Menschen, dass sie in die Moschee und die Kirche gehen und diese Götzen anbeten. Und das passiert in der Welt heute, wenn wir das werturteilsfrei sagen wollen, so objektiv wie es ist. Leute gehen in die Moschee, hören sich irgendwas an und so, man sieht das, man hört das ja aus Satellitfernsehen oder dergleichen, die ganzen Ansprachen oder dergleichen im Rahmen von Religiosität in den Moscheen im Iran oder dergleichen. Da geht es um alles, nur nicht um Dienst an der Menschheit, nur nicht um wahre Religiosität, sondern halt so um irgendwelche, ja, Fantasievorstellungen. Selbst gibt es immer Dinge über Religion, häufig mit Politik und sowas vermengt. Und ja, ähnlich ist es heutzutage geworden in einer sehr traditionellen christlichen Kultur in Europa. Ja, also das heißt sozusagen, es geht im Endeffekt gar nicht mehr um den Kern der Botschaft Christi, um den Kern der Botschaft Mohammeds, sondern es ist an sich tatsächlich nur noch die Anbetung von Tradition und Form. Und das nennt Baha'u'llah dann eben diese Wahngebilde, die angebetet werden. Leute denken, ja gut, dann bin ich mal vielleicht bin ich nicht so religiös, aber Weihnachten gehe ich mal in die Kirche, an Karfreitag gehe ich mal in die Kirche. Aber was ist das? Im Endeffekt sind das dann trotzdem das, was man dir dann vorsetzt, und dann wieder nur Wahngebilde. Es ist nicht der Kern der Botschaft Christi, es ist nicht der Kern der Botschaft Mohammeds. Und dafür hat die Geistlichkeit, die Autorität trägt die Schuld darüber. Aber nichtsdestotrotz, having said all of that, und jetzt haben wir wirklich explizit über das Versäumnis der Geistlichkeit gesprochen. Aber es gibt ein Tablett von Baha'u'llah, wo er Folgendes sagt. Das ist sehr spannend. Er sagt, und das ist sehr, 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 sehr interessant, er vergleicht die ganze Geistlichkeit mit diesem sogenannten Samiri, das ist diese Person gewesen, man nennt ihn auch Zauberer oder sowas, ja, im Koran, also Zauber im Sinne von, dass er halt so ein Mensch war, der einfach so Schabernack, also eigentlich falsches, also die Menschen in den Irrweg geleitet hat. Er war ein Anhänger von Moses, der anscheinend, und das kommt im Koran häufig vor als Beispiel, der hat dann die Menschen dazu gebracht, dass sie verlangen, einen materialisierten Gott zu bekommen und dementsprechend an dieses goldene Kalb angebetet haben. Also im Koran soll es eine Person gegeben haben, die dafür verantwortlich war. Dieses Beispiel von dem Samiri greift Baha'u'llah häufig auf, überträgt es immer mal wieder auf die Bündnisbrecher oder andere Sachen, aber er greift an dieser Stelle auf und sagt, dieser Samiri sind also die Geistlichen, die sozusagen die Leute dazu antreiben, im Namen von Religion
Areligiosität anzubeten, also nichts, was mit Gott zu tun hat, sondern durch diesen ganzen Fundamentalismus, der vermittelt wird, Aberglaube, Formanbetung und so weiter, diese Obladengeschichten und andere Sachen oder so, dass es dann halt eben nicht mehr um den Kern von dem geht, das, was dich mit Gott verbindet, sondern es ist, du wirst einfach so dahingetrieben, eine Religion in materieller Form eigentlich anzubeten. Ja, und dich dadurch eben als religiös zu empfinden. Das vergleicht er dann eben mit dieser Erschaffung von diesem goldenen Kalb durch die Hand von Saint-Méry, was dann halt ein Sinnbild ist, ein Idealtypus für alle Geistlichen, die sozusagen aufgrund ihrer Macht die Menschen zu Irrtum erziehen. Aber dann sagt Baha'u'llah das. Jetzt haben wir das alles gehört. Die Geistlichen haben eine große Verantwortung und so weiter. Und tun das nicht aus Gewissenspflicht wegen ihrer eigenen Macht und ihrer Autorität und so weiter. So wie es ja schon, also so wie es Dostojewski auch schon beschreibt, dass halt Christus wiederkommt, aber dann die Inquisition kreuzigt ihn dann wieder, weil sie wissen, wenn wir sagen, er ist Christus, dann sind wir morgen ganz normale Menschen oder dergleichen und verlieren unsere ganze Macht und so. Diese ganze Geschichte kennen wir. Diese Sachen sind ja klar. Aber having said all of that, sagt Baha'u'llah dann Folgendes. Er sagt, wenn die Menschen denn nicht erlauben würden, dass die Geistlichen so viel Einfluss über ihr Gewissen haben, dann würden die Geistlichen auch diesen Einfluss nicht haben. Das heißt, es ist die Schuld der Menschen im Endeffekt, nicht der Geistlichen sogar. Schuld haben Menschen, die das zulassen, dass Mollah so und so und dieser Kardinal so und so so viel Einfluss auf mein Verständnis und Religiosität innehat, dass ich meine Seele ihm anvertraue, das ist meine Schuld. Und das ist die Schuld des Einzelnen, ja? Das ist nicht die Schuld von, man kann sie ja nicht fremddelegieren oder so, die Verantwortung des Einzelnen. Das ist meine Schuld, wenn ich mein Vertrauen bei religiösen Fragen und Fragen der Wahrheit an andere delegiere, anstatt selber für mich zu einem Schluss kommen zu wollen. Anstatt mich Gott zuzuwenden, in vollem Vertrauen und Gebet zu hoffen, dass er irgendwie führen wird und Wege ebnen wird und dergleichen. Oder mich halt selber aus erster Hand mit den Schriften schlau zu machen, ja? Ja, oder man hört sich das dann verschiedentlich an oder so, aber dann muss man trotzdem in eigener Meditation für sich zu einem Schluss kommen. Und ich glaube, dass diese ewige Mahnung Baha'u'llahs auch eine Mahnung an die Baha'i-Freunde ist, weil davor sind wir ja nicht automatisch gefeit mit einer Erklärungskarte. Ja? Dieses ganze Prinzip, dass wir uns bewusst machen, meine Beziehung zur Wahrheit, das ist eine Sache, für die ich selber Verantwortung tragen muss. Das liegt in meiner Pflicht und kann sich nicht fremddelegieren lassen. Das ist eine Sache, glaube ich, die muss uns allen vollends bewusst sein. Und ja, das ist so das, wovon auch die Baha'i-Kultur dann auch lebt. Und deswegen der Institutsprozess bewegt ja die Leute ja liebevoll in diese Richtung des Denkens. Ja? Und dementsprechend, glaube ich, kommen wir für heute zu einem Ende. Haben viele Dinge gehört, die vielleicht auch repetitiv waren, aber im Endeffekt dann dem Zweck gedient haben, dann vielleicht bestimmte Ausführungen Baha'u'llahs in diesem Absatz ein bisschen näher begreiflich für sich zu machen. Vielen Dank für eure Geduld schon mal. Dann, wenn es noch Fragen oder Gedanken gibt, bitte.
Du hattest wie eigentlich bei jeder Vertiefung immer verschiedene Schriften zitiert. Gibt es sowas wie ein Verzeichnis der Reihenfolge der Schriften? Weil ich weiß nie, war das jetzt vor dem? Vielleicht ist das auch gar nicht relevant, keine Ahnung. Vielleicht ist
Du
es auch
meinst
nur.
also, wann was offenbart wurde,
Ja,
also in der
ja.
Geschichte des Baha'i-Glaubens?
Ja, gibt es da.
Es gibt natürlich immer mal wieder zu den Schriften, und das ist ja das, was so zum Beispiel auch wir auch aufgerufen sind, ja zu machen, wenn wir uns sozusagen historisch mit so Schriften befassen oder dergleichen, oder wenn wir das halt ein Werk studieren wollen oder so, dann soweit man kann, versucht man natürlich auch irgendwie historische Kontexte auch für sich nachzuvollziehen, für wen wurde das offenbart, zu welchem Anlass, wann wurde das offenbart. Das ist natürlich, das ist nur das Prelude zu einer Vertiefung. Wichtiger sind die Worte Baha'u'llah selbst. Aber im Endeffekt kann diese Art Information immer sehr hilfreich sein für die Kontextualisierung von bestimmten Aussagen von Baha'u'llah und um nachzuvollziehen, was bestimmte Aussagen in Schriften bedeutet haben. Natürlich leben wir in einer Welt der Historizität, in einer Welt von Raum und Zeit, wo dann diese Dinge dann im Endeffekt auch hilfreich sein können, weil Baha'u'llah ja nicht in einem Vakuum von Zeitlosigkeit irgendwie Offenbarung dargelegt hat, sondern schon gebunden an einen bestimmten Adressaten, Fragen, Umstände der Welt, weil die Welt als Baha'u'llah gewirkt hat. Diese Frage finde ich so wichtig, weil wenn wir sagen würden, es ist nicht wichtig, könnte ich auch genauso sagen, ja, dann lass uns auch einfach ausblenden, dass Baha'u'llah im 19. Jahrhundert erschienen ist und lass uns einfach so glauben, er ist einfach mal im 16. Jahrhundert erschienen oder vor 2000 Jahren. Natürlich ist die Kontextualisierung wichtig, ja. Er hat zu einer bestimmten Menschheit gesprochen, die an einer bestimmten Schwelle zu einer Entwicklung war, und das kann man wieder runterbrechen an einen bestimmten Gläubigen. Bestimmte Vorgänge in der Baha'i-Gemeinde waren so und so, bestimmte Umstände waren so und so in der Welt oder innerhalb der Baha'i-Gemeinde, und dann ist natürlich das Ja und das alles, um das einzuordnen, schon hilfreich. Ja, und dementsprechend gibt es schon Anhaltspunkte, die wir haben, entweder weil Baha'u'llah selber das Datum festgelegt hat, wann er einen Brief offenbarte, wann er einem gewissen Gläubigen begegnet war, der dann eine Frage hatte, weil, wenn du dich erinnerst, eine Sitzung beim Tambach ging ja am Anfang ja nur um die historisierte Kontextualisierung. Ich habe ja erwähnt, dass es einen Brief gibt, aus dem wir schlussfolgern können, dass Baha'u'llah das wahrscheinlich zwischen dem 14. und 16. Januar offenbart haben muss, 1861, weil der Onkel des Bab einen Brief an seinen Sohn geschrieben hatte, der im Iran war, und sagte, dass er in die Gegenwart Baha'u'llahs kam und so weiter. Das heißt also im Endeffekt, es gibt schon Wege, wie man immer Rückschlüsse ziehen kann, wann was offenbart wurde. Meistens wurde diese Arbeit schon bereits mittlerweile getan. Für manche andere Werke wird das noch der Fall sein müssen, die dann zugänglich werden. Manche Werke lassen sich nur noch schwer kontextualisieren, also in den historischen Kontext, und die werden dann einer Phase zugeschrieben. Wurde es in Adrianopel offenbart? Wurde es in Edirne, also in Adrianopel, ist es in Istanbul offenbart? Ist es in Bagdad offenbart? Dann kannst du wenigstens einen Zeitrahmen setzen und kannst damit irgendwie arbeiten. Das heißt, manche Werke haben kein festes Datum. Von den meisten, von vielen der Werke haben wir zumindest das Jahr oder dergleichen. Manche Werke lassen sich sogar auf den Tag datiert auch nachvollziehen, wann sie offenbart worden waren. Und das ist dann unterschiedlich, aber es ist ein großer Segen, Elke, das, was ich gerade sage. Das gibt es ja so in den früheren religiösen Schriften ja gar nicht. Man weiß ja, wann wurde Koran offenbart, in welchem Zeitraum. Aber doch nicht jetzt unbedingt. Es gibt viele Hinweise, welcher Vers wurde zu welchem Anlass offenbart, aber nicht bei jedem. Und bei dieser Offenbarung haben wir nicht nur die Werke in der eigenen Hand von Baha'u'llah und dem Bab, sondern haben sogar Datum bei vielen, bei den meisten Sachen, und haben sogar tatsächlich auch eine volle Einsicht darüber, wie das entstanden ist. Also im Sinne von, wer war da? Welche Frage war das? Hat Sekretär das geschrieben, als Baha'u'llah diktiert hat? Hat Baha'u'llah das mit eigener Feder geschrieben? Wie waren die Umstände und so weiter? Das ist alles dann mehr oder weniger für uns einsehbar, und das ist halt schon ein Riesenvorteil in die, also
Aber
in
es
diesen
gibt nicht
historischen,
so ein irgendwie wie so ein
wo
Inhalt
alles
für
lag.
sein.
Also bei Adib Tarsa, da gibt es ja schon immer mal wieder Umschreibungen, was wurde wann in etwa offenbart, wobei man da sagen muss, dass es ja dem Lesefluss entsprechend ist, dass er mal häufig in Bagdad zum Beispiel etwas erwähnt, dann sagt, und dann war das der da war das derjenige, für den das Tablett offenbart wurde, und dann kommt zum nächsten Kapitel, geht es dann ums Tablett. Das ist so
Ja.
eine ungefähre Einordnung, findet man bei Adib Tarsa schon. Es gibt eine Sache jetzt, meistgeliebter der Welt, in Band 2, schon lange geschrieben, aber irgendwie noch nicht veröffentlicht. Da hab ich zum Beispiel versucht, auch eine Liste so mal zu entwerfen, wo man so bestimmte Werke mal in einem Satz zusammen, das tut der Sache ja gar nicht genügend, ein Satz oder so, um Himmels Willen. Aber ich meine, dass man ungefähr weiß, welches Werk war das, wann wurde es offenbart und wo. Und dann gibt es ja so eine etwas längere Liste, und diese Liste schon auch dann schon so 20, 30 Seiten oder so dann ja tatsächlich. Also schon,
Oh,
jetzt, ja.
okay, und wann wird das veröffentlicht?
Ja, eigentlich hoffentlich jetzt sehr bald. Also man muss fairerweise sagen, Emma hat das letztes Jahr schon gesagt, dass eigentlich nur noch mit zwei, drei Knopfdrücken eigentlich veröffentlicht werden sollte. Und jetzt nehme ich das zum Anlass, dass wir darüber geredet haben, das dann hoffentlich dann doch bald dann zu machen, ja.
Ja, das wäre ja schön.
Ja. Sonst, es gibt hier und da mal kleinere Kategorisierungen, Listen oder
Ja,
so.
das habe ich schon mitgekriegt und immer so beim Wechsel der Bücher auch so mit raus zu, aber so denke ich immer, ah, war das jetzt in welcher Stadt und so, oder ja, das ist ja.
Sehr schwierig ist auch, muss man dazu sagen, Elke, auch deswegen diese Liste bei Meistgeliebter der Welten ist eine ungefähre Liste, weil man muss fairerweise dazu sagen, es gibt auch viele Tabletts, die haben gar keinen Namen, sondern die sind an eine bestimmte Person offenbart worden und sind auch sehr, sehr kurz. Und an dieselbe Person wurden mehrere Tablets oder an die Familie der Person mehrere geschrieben. Das heißt, man kann gar nicht in einer Liste alle 20.000 Werke auf Ort, Anlass, Thema und Jahr kategorisieren. Also man muss sich von dieser Idee verabschieden, glaube ich, dass das nicht möglich sein wird. Was man machen sollte oder machen kann, also natürlich die wichtigsten Werke behauen, das sind häufig die, die einen Namen haben, die auch länger sind und zu einem bestimmten Anlass, der uns dann auch nachvollziehbar ist, explizit auch offenbart worden waren, die alle zu kategorisieren und das und alles andere, was sonst möglich ist. Aber sonst, weil es viele einzelne Werke gibt, die, wie gesagt, von denen einzelne Gläubige mehrere Tabletts bekommen haben, zum Beispiel, sagen wir mal jetzt beispielsweise, Nabil hat mehrere Tabletts von Baha'u'llah bekommen, dann ist es nicht einfach zu sagen, wie viele waren das insgesamt und wann wurde welches von denen offenbart und zu welchem Anlass. Dann sagt man einfach dazu, Alvoy Nabil. Oder Alvoye Mariam. Zum Beispiel Mariam war die Cousine von Baha'u'llah und sie hat mehrere Tabletts bekommen. Und dann schreibt man das als eine Kategorie, die Tabletts an Mariam. Und dann fasst man das zusammen und sagt, einige oder das erste oder das wichtigste ist dann und dann offenbart worden. Und so ist es dann halt. So wird es dann halt
Also
kategorisiert.
sowas, so was Grobes, das reicht mir, reicht das ja
Okay,
vollkommen. Ich bin
wunderbar.
da nicht so. So, die Spitzfindige, aber so ungefähr dachte ich, gibt's so.
Wir hoffen schon, dass tatsächlich du den Anspruch hast, soweit es möglich ist, alle 20.000 Werke eines Tages auf Jahr, Inhalt und Ort, soweit es eben halt möglich war, irgendwie dann doch für dich einordnen zu können.
Was antwortest du eigentlich jemandem, der sagt, woher weißt du, dass das alles Originalschriften sind?
Also ich meine, da haben wir eine sehr umfassende wissenschaftliche Themenlage sozusagen. Also es ist offensichtlich so, dass Bahá'u'lláhs Werk ja von seiner eigenen Handschrift ja vorhanden sind, dass sie mit seinem eigenen Siegel auch und sag man ja und, abgestempelt sind, oder dass zum Beispiel die Werke Bahá'u'lláhs ja nur in die wichtigsten und größten Werke, wie zum Beispiel Kitab das, ja auch nur in einer Fassung existieren. Es gibt ja gar keine anderen Versionen davon auch oder dergleichen. Und darüber hinaus sind ja die Werke selbst gegenständlich ja im Archiv im Haifa ja auch so existent, einsehbar, nachvollziehbar und dementsprechend auch mit einer sehr besonderen Methode auch geschützt dort, dass sie eben die Umstände, denen ja auch Werke sonst in der Historizität zu Opfer fallen können, dass sie eben davor gefeit bleiben und ja, erhalten sind für die nächsten Jahrhunderte. Das heißt, wenn du eine Pilgerreise nach Haifa machst, offensichtlich kannst du ja nicht dann irgendwo einfach so jetzt dann reingehen und alles sehen oder so, jedes einzelne
Nein,
Dokument
ich
oder
hatte mit jemandem
dergleichen. Aber
gesprochen
ja,
und
man sieht sonst die
seine
Werke von dort, was
Rechnung
schon
auch
berechnet ist.
gemacht mit diesen 2,5 Leben. Und dann war halt die Antwort, ja, wie willst du denn wissen, dass das wirklich Werke im Original sind, dass da nicht irgendjemand anders irgendwas geschrieben hat? Wie beweist man das? Und so habe ich gedacht, okay, aber von Mozart die Noten, das glaubst du unbesehen. Das ist so,
Ja. Nee, ich
ne?
meine, also die Frage ist ja okay und ist auch legitim, aber ich glaube, die Antwort muss für jemanden, der auch jetzt noch nicht so viel mehr über die Bahai-Sache weiß, weil nur so jemand stellt ja so eine Frage tatsächlich, muss
Ja,
man ja
ja.
sagen. Die Antwort muss dann für so eine Person reichen, weil ich meine, dafür muss er sich ja sonst ja mit der Bahai-Sache ja fairerweise mehr auskennen, wenn er ja auch wirklich jetzt, wenn er so eine Frage stellt. Ansonsten muss eigentlich reichen, dass man sagt, die sind von der eigenen Handschrift Bahá'u'lláhs vorhanden und sind mit seinem Siegel unterschrieben sozusagen. Bestätigt, dass es, also die Werke, die nicht er geschrieben hat, sondern die er diktieren ließ, seinem Sekretär, die sind mit seinem Siegel versehen und Bahá'u'lláh selber hatte 18 verschiedene Siegel gehabt, die historisch nachweisbar eben seine waren und alle, die nicht eben, Werke, die nicht sein Siegel haben, die existierten auch Elke tatsächlich, aber die wurden von
Ja.
Schulen, die nicht als Kanon der Schriften Bahá'u'lláhs aufgenommen. Das
Ja.
heißt, ich gehe so weit, die waren sogar echt. Also bestimmte Leute haben Briefe oder Schreiben von Bahá'u'lláh bekommen, kürzere, aber weil sie eben nicht diese Bestätigung innehaben von Bahá'u'lláh selbst, hatte Schur Effendi um die Tür vor allen Hadithen und diese Sache mit Apokryphen und ich habe noch eine verborgene Quelle und damit mache ich dann Da Vinci Code und solche Sachen. Um diese Tür davor zu schließen, hatte er ganz klar dargelegt, dass es einen Standard gibt, wann für uns die Schriften Bahá'u'lláhs wahr sind. Und es ist interessant, dass Elke, wir hätten tatsächlich mehr Schriften, wenn wir alles, was irgendwie von Abdu'l-Bahá wäre, hätten geltend machen wollen. Weil viele Sachen hatte Abdu'l-Bahá mal gesagt, ad hoc. Und Leute haben es geschrieben und es war auf den Reisen. Und es zählt nicht als Worte Abdu'l-Bahá, sondern als Pilgrim Note. Obwohl es an vielen Stellen sogar original wirklich eins zu eins war, was Abdu'l-Bahá gesagt hat. Aber weil es Abdu'l-Bahá nicht geschrieben hat und es nur einmalig oral gehört wurde, lässt Schur Effendi es nicht geltend machen. Nicht, weil er selber nicht daran glaubt, weil er natürlich weiß, Essenz, Sprache, Inhalt, Quintessenz, Spirit of the Words ist von Abdu'l-Bahá oder ist nicht. Aber damit das später nicht eine Sache wird, Elke, dass wir dann halt eben viel Raum lassen für so, ja, machen wir mal so mit der Authentizität ein bisschen Tarof, hat er das einfach von vornherein die Tür dafür geschlossen, damit keine Apokryphengeschichte, Hadithengeschichte und sowas entsteht, ja?
Ja,
Und
das
ich habe noch irgendwie eine Geheimquelle und ihr habt das alle nicht als Bahai, aber Bahá'u'lláh hat auch hier was gesagt. Und das Interessante ist, das heißt, also man muss fairerweise sagen, wir hätten noch mehr Schriften. Das heißt, dass Shori Effendi war tatsächlich selbst der kritischste der Schriften Bahá'u'lláhs und Abdu'l-Bahá überhaupt als solche approved hat, dass sie Teil des Kanons der Bahá'í-Schriften werden. Und das ist das Entscheidende tatsächlich. Also wir hätten sonst weit mehr, aber Shori Effendi war selber in erster Linie sehr streng damit, was überhaupt die Glaubwürdigkeit der Schriften betraf. Auch von den
Ja,
Schriften
das ist
betraf.
Maximum der Seriosität für die Quellen, das verstehe ich schon. Ja, es gibt immer wieder Antworten. Ist nicht einfach.
Ja, aber sonst, wie gesagt, genau zu der Geschichte mit der Glaubwürdigkeit der Schriften oder so, gibt es auch ein Kapitel im Meistgeliebter der Welten, Band 2. Weil Band 1 Meistgeliebter der Welten war ja über die Geschichte Baha'u'llahs und Band 2 sind eher so die technischen Dinge, so Stufe Baha'u'llahs, Anspruch Baha'u'llahs, Titel Baha'u'llahs, Verwandte Baha'u'llahs. Und ein Kapitel ist halt die Schriften und dann geht es natürlich auch um seine Siegel. Wie hat er das geschrieben? Was haben Leute gesagt? Weil ich war jetzt selber nicht mehr dabei. Also was haben die Leute gesagt, die gesehen haben, wie Baha'u'llah geschrieben hat? Und das alles wird dann so zusammengetragen und dann halt eben, wie beschrieben wird, wie eben diese Authentizität so erhalten war und weshalb und warum. Ausführlicher, was ich jetzt hier nicht gesagt habe, weil wir auch dann schon über 9 Uhr sind jetzt. All das kann man dann tatsächlich, wird man dann auch da nachlesen können nochmal.
Vielen, vielen
Sehr
Dank.
gerne. Ansonsten vielen Dank euch für eure Teilnahme, Geduld. Ja, vielen Dank, dass ihr auch, muss man wieder sagen, so lange schon bei diesen Vertiefungen dabei seid. Jetzt sind wir jetzt bei Absatz 166. Und ja, haben noch ein paar Sessions, also 24 genau, noch 25 mit 166 mitgerechnet, bis wir dann fertig sind. Und ich freue mich dann auf nächste Woche mit euch.
Und
Vielen
seit wir
Dank.
dabei sind, überlege ich immer, wie die fliegenden Herzen zustande kommen. Ich kriege immer nur ein Herz.
Danke.
Bis bald,
Tschüss.
geschätzte Freunde. Macht's
Vielen
gut.
Dank. Schöne Woche für
Das
euch.
super.
Alles
Schönen
Liebe.
Abend.
Danke sehr.
Erika.